Ist das zu leise oder hört man gut? Fein. Ist natürlich immer, wenn man als Experte anmoderiert wird, muss man vielleicht zufällig oder sollte man fairerweise dazu sagen, da komme ich auch nachher drauf zu sprechen, es gibt in unserer Berufsgruppe ein Konzept, das heißt Verratlosung durch Experten. Und das schauen wir uns dann mal ganz in Ruhe an. Experten gibt es viele und es gibt viele Ansichten und ich würde auch gar nicht diesen Status jetzt so für mich in Anspruch nehmen. Wichtig ist mir, ich würde mich freuen, wenn ich von dem, was ich heute vorstelle, etwas zeigen kann, das für Sie einen Wert hat. Das wäre für mich eigentlich die wichtige Botschaft. Und das Thema gesund bleiben, gesund werden, ist aus meiner Perspektive auch ganz, ganz wichtig, aus einer Wertperspektive zu betrachten. Und das möchte ich am Ende auflösen, was ich damit meine. Ich komme aus einer Sichtweise, die psychosozialen Gesundheitswissenschaft und Gesundheitspädagogik studiert und ich sehe die Dinge vielleicht ein bisschen anders, als sie ein anderer Fachkollege sehen wird. Und das hat sozusagen, wenn man so will, einen guten Grund, weil ich aus der Gesundheitsförderung komme und wir haben ein Prinzip, das uns sehr wichtig ist. Uns geht es darum, Anwaltschaft zu übernehmen. Anwaltschaft für Gesundheit, Anwaltschaft für den Menschen und nicht für Interessen. Und das möchte ich auch gerne ein bisschen aufzeigen, dass wir in einer Gesundheitsgesellschaft leben, die sehr viele Interessen hat. Aber ob das unsere Interessen sind, ist immer eine andere Frage. Und wie gehen wir damit um? Und vielleicht zum Vorspiel. Sie können, wenn Sie sich dem Thema Gesundheit, Krankheit nähern, im Großen und Ganzen zwei Forschungsrichtungen ausmachen. Die eine Forschungsrichtung ist die sogenannte Pathogenese. Pathos, das Leiden. Genesis, die Entstehung. Also wie entsteht das Leiden, wie entsteht Krankheit. Das wäre praktisch die wissenschaftlichen Arbeiten, die man macht zu dem Thema, wie entsteht Krankheit. Und die Antwort auf diese Frage wäre durch Risikofaktoren. Das heißt, es hat sich sehr stark ein Risikofaktorenmodell etabliert in der klassischen Pathogeneseforschung. Und ich möchte gerne zeigen, was ein solches Risikofaktorendenken mit uns macht. Ob das überhaupt geeignet ist, für uns nachhaltige Entscheidungen zu treffen oder ob das vielleicht im Einzelfall plötzlich zu einer Verratlosung beitragen kann. Und die andere Sichtweise, die sich entwickelt hat, ist die Sichtweise Salutogenese, Salus das Heil, Genesis die Entstehung. Wie entsteht eigentlich Gesundheit? Historisch gesehen hat sich die pathogenetische Forschung viel früher entwickelt, die Salutogenese erst sehr viel später. Pathogenese dominiert eigentlich sehr stark unser Denken von Gesundheit und von Krankheit. Und Salutogenese ist eigentlich ein sehr wichtiges Konzept. Es ist von den Gesundheitserklärungsmodellen, die wir haben, auch wenn es schon recht betagt ist, 1979 gab es die erste Veröffentlichung dazu, große, eigentlich das einflussreichste Modell zur Klärung der Gesundheit, aber das, was vielleicht am wenigsten bekannt ist und was mit Sicherheit am wenigsten im Alltag umgesetzt wird. Und da möchte ich gerne so ein bisschen eine Brücke bauen, wie man sich dem Modell vielleicht nähern kann und wie man das Verständnis im Alltag vielleicht sogar ein Stück weit mitnehmen kann. Gut. Zum Einstieg habe ich mir mal ein Vorspiel ausgedacht. Wenn man an das Thema Gesundheit, an das Thema Krankheit rangeht, in unseren Medien stoßen wir vielleicht gerne auf folgende Sätze. Das war mal so eine Forschungsarbeit zur Gesundheitsdarstellung in den Medien. Wussten Sie schon, habe ich es genannt, dass häufiger Konsum von Blumenkohl vor Bauchspeicheldrüsenkrebs schützt? Dass Frauen, die in der Kindheit häufig Pommes gegessen haben, auch ein erhöhtes Brustkrebsrisiko haben. Dass Kaffeetrinker von einem aktiveren Sexleben profitieren und ihre Spermien beweglicher sind als die von Koffein-Abstinenzlern. War eine Veröffentlichung in einem der bekanntesten Gesundheitsmännermagazine, das wir haben. Nein, da sind Sie froh. Wahrscheinlich wollen Sie es auch gar nicht wissen. Warum führe ich solche Beispiele zu Beginn an? Die Art, wie wir die Gesundheitsberichterstattung heutzutage in den Medien haben, also das, was wir für gewöhnlich über Gesundheit lesen, wenn wir die Zeitung aufschlagen, Illustrierte aufschlagen, auch ins Internet gehen, hat, wenn man sich das genauer anschaut, sehr gerne einen Hang zur Übertreibung. Es bauscht Bedrohungspotenzial massiv auf. Es ist oft die kommentarlose Übernahme von Pressemeldungen. Es ist eine fehlende Berichterstattung zu finanzieller Abhängigkeit. Man wird eigentlich kaum über mögliche Interessenlagen aufgeklärt. Eine fehlende Berichterstattung zum Einfluss der Pharmaindustrie und mangelnde Recherche zum Hintergrund und tatsächlichen Erfolgen. Also da wird eine Gesundheitsempfehlung auf einer Studienbasis, wo 4 Leute daran teilgenommen haben, genauso weiterempfohlen wie eine, wo 40.000 daran teilgenommen haben. Gesundheitsberichterstattung in den Medien hat damit eine große Gefahr. Gesundheitsberichterstattung in diesem Sinne macht Gesundheit zu etwas Konsumierbarem. Das heißt, Sie haben dann den Eindruck, wenn ich dann Rotwein trinke, ist das gut für meine Gesundheit. Natürlich nur französischen Rotwein. Wenn ich viel Obst und Gemüse esse, ist das gut für meine Gesundheit. Natürlich 5 Portionen Obst und Gemüse am Tag. So lauten die Kampagnen. Solche Veröffentlichungen verstärken den Eindruck, dass Gesundheit kaufbar ist und dass Gesundheit machbar ist. Und das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen heute Abend. Daraus entstehen unglaublich viele sehr unrealistische Gesundheitsmythen. Denn stellen Sie sich vor, Gesundheit ist wirklich einfach machbar. Was wäre dann die Konsequenz? Das wird in unserer Gesundheitspolitik gerade vorangetrieben. Eine Pflicht zur Gesundheit. Weil wenn Gesundheit machbar ist durch den richtigen Lebensstil, dann sollen wir auch gefälligst etwas dazu beitragen, in Zeiten knapper Kassen. Oder Verantwortung übernehmen, wenn wir das nicht getan haben. Sprich, wenn Gesundheit machbar wird und zur Pflicht, dann wird Krankheit zur Schuld. Und das darf niemals passieren. Und der Forschungsstand würde das auch absolut nicht hergeben. Und das möchte ich heute Abend zeigen. Trotzdem beginnt diese Dynamik aber in den letzten 10 Jahren sehr stark Fuß zu greifen. Und zwar auch in einer seriösen Gesundheitsversorgungslandschaft, die also von der Gesundheitsgesetzgebung unterstützt wird. Zur Vertiefung möchte ich ein Nachspiel weitermachen, um zu zeigen, das war jetzt sehr platt, sage ich mal, mit Regenbogenpressenartikeln, aber wie schwer es für Sie auch ist, wenn Sie auf seriösen Plattformen, also wo sich wirklich Leute, die sich lange damit beschäftigen, Mühe geben, Informationen dazu zu geben, eine gute Information zu dem zu bekommen, wie soll ich mich denn verhalten? Und damit das Ganze auch so den erhabenen wissenschaftlichen Anstrich bekommt, habe ich das ein bisschen gleich fachlich deklariert. Es geht um Xanthylderivat 137-Trimethylxanthin. Wer kennt's? Chemiker unter uns? Sie kennen es alle? Ja, perfekt. Koffein. Ich bin viel unterwegs, es hat sich mittlerweile so eingebürgert, habe ich regelmäßig einen Kaffee angeboten, kein Tee, ein Kaffee, wenn ich irgendwo in Firmen bin. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja vielleicht für Sie, gibt es viele Kaffeetrinker unter Ihnen? Wer trinkt keinen Kaffee? Also die Minderheit. Sie ahnen gar nicht, was Sie für ein Risiko damit eingehen. Das schauen wir uns das mal ganz in Ruhe an. Und ich meine das nicht lächerlich, weil die Leute geben sich ja wirklich Mühe, diese Sachen herauszuarbeiten. Aber wenn man das Prinzip einer risikofaktorenorientierten Kommunikation ansieht, dann muss man am Ende verstehen, was das Ergebnis ist. Und das möchte ich gerne so ein bisschen aufzeigen an einem praktischen Beispiel. Ist Kaffee gesund oder ungesund? Eine ganz einfache Alltagsfrage. Ich bin jetzt mal zur seriösen Einrichtung gegangen. Das war eine Pressemitteilung des Deutschen Instituts für Ernährungsforschung. Kaffee trinken ist nicht mit einem erhöhten Risiko für chronische Erkrankungen verbunden. Habe also fleißig recherchiert, so wie Sie das auch machen können. Wenn Sie das wissen wollen, ins Internet gehen. Erstmal aufatmen für Kaffeetrinker. Also Entwarnung. Dann lese ich weiter. Ergebnisse der EPIC-Deutschland-Studie, das ist eine prospektive Verlaufsstudie, eine Langzeitstudie an über 500.000 Menschen in Europa, an dem man Zusammenhänge klären möchte, ob es die gibt und in welcher Form zwischen Ernährung und Krankheit, insbesondere von Krebskrankheiten. Und die weisen darauf hin, dass Kaffeetrinken nicht das Risiko für Herz-, Kreislauf- und Krebserkrankungen erhöht, sondern sogar mit einem verminderten Risiko für Typ-2-Diabetes verbunden ist. Jetzt wird spannend. Denn ist ja Kaffeetrinken ein Schutzfaktor? Muss ich gleich weiterlesen. Dann gehe ich zur nächsten Pressemitteilung, sehe ich, Personen, die täglich mehr als 4 Tassen, das sind 600 Milliliter koffeinhaltigen Kaffee konsumierten, hatten im Vergleich zu Personen, die durchschnittlich weniger als eine Tasse tranken, ein um 23% verringertes Typ-2-Diabetes-Risiko. ist dann kein Kaffee zu trinken nicht ein Risikofaktor? In einer Gesundheitsgesellschaft müssen Sie jetzt aufpassen, dass Sie nicht in eine Präventionsmaßnahme kommen als Teetrinker, wo man Sie umerziehen möchte. Statistisch hätte man ja möglicherweise einen Grund dafür. Schon länger bekannt, ich habe es mit Fragezeichen hingeschrieben, die Dosis-Wirk-Beziehung. Das heißt, ein Forscherteam hat eine Meta-Analyse gemacht, das sind also Analysen von ganz vielen Studien. In dem Fall waren das 31 Studien an über 1 Million Teilnehmer, also richtig viele Fallzahlen. Und die haben herausgearbeitet, pro Tasse Kaffee sank das Erkrankungsrisiko für Typ-2-Diabetes um 7%. Jetzt könnten ja die einfachen mathematischen Geister unter uns auf die Überlegung kommen, zu sagen, ja, wenn ich 10 Tassen Kaffee am Tag trinke, habe ich ja das Diabetesrisiko Typ-2 schon mal um 70% reduziert. Einverstanden? Das heißt, es stellt sich jetzt die Frage, wie viel Kaffee soll man dann eigentlich trinken? Jetzt kommt's. Die EU hat tatsächlich bei der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, der EFSA, 2015 genau diese Frage gestellt, dass man eine abschließende Beurteilung haben möchte, ob Kaffee gesund oder ungesund ist und welche Empfehlungen es dafür gibt. Und die kommen zu dem Schluss, eine über den gesamten Tag verteilte Koffeineinnahme, also die gehen jetzt nicht nur vom Kaffee aus, weil die sagen, wenn ich Schokolade esse, nehme ich ja auch ein bisschen Koffein zu mir. Eine über den gesamten Tag verteilte Koffeineinnahme aus allen Quellen von bis zu 400 Milligramm pro Tag. Für Sie zum Vergleich, 400 Milligramm entspricht wieder 4 Tassen Filterkaffee ist für die gesunde erwachsene Allgemeinbevölkerung unbedenklich. Ausgenommen Schwangere, da hat man das sicherheitshalber halbiert. Okay, jetzt aufgepasst. Ja, aber es hieß doch, das Risiko Typ-2-Diabetes zu reduzieren begann erst mit 600 Milliliter, also 4 Tassen pro Tag. Und die sagen, bis 4 ist es okay. Bedeutet nicht sogar jede Tasse mehr eine Senkung des Erkrankungsrisikos? Fragezeichen. Schwierig. Was soll ich jetzt machen? Also lese ich weiter. Dabei stoße ich auf einen Beitrag. Offen ist die Frage nach dem Blasenkrebsrisiko. Zwar erkranken Vieltrinker, die mehr als 10 Tassen pro Tag konsumierten, tatsächlich häufiger. Ob dies aber auf den Kaffee zurückzuführen ist, lässt sich bisher nicht ausschließlich beantworten. Es gibt auch Studien, in denen sich kein Risiko nachweisen ließ. Gut. Kaffee trinken vielleicht doch ein Risikofaktor und kein Schutzfaktor. Gehe ich nochmal Internet, schaue nach bei der Internationalen Krebsforschungsagentur, der WHO, die IARC, und was steht da? Relativ aktuell, Entwarnung, kein erhöhtes Risiko für Blasenkrebs ersichtlich. Die haben einfach festgestellt, dass in den alten Studien, die man jahrelang gemacht hat, nicht unterschieden wurde zwischen Kaffeetrinkern und Kaffeetrinkern, die auch rauchen. Und sehr viele Kaffeetrinker rauchen auch ganz gerne. Und dadurch hat man nicht gewusst, kommt das Risiko jetzt vom Rauchen oder vom Kaffee. Jetzt haben sie das getrennt, haben Entwarnung gegeben. Also könnte man sagen, puh, alles gut. Aber ich schaue sicherheitshalber nochmal nach. Ganz aktuell eine Untersuchung, die im Lancet, das ist ein sehr angesehenes Fachorgan, veröffentlicht wurde, eines der angesehensten überhaupt. Der Konsum von Getränken mit einer Temperatur von über 65 Grad Celsius, da ging es also um Heißkohltränke, wird als wahrscheinlich krebserregend eingestuft. Ist für die Teetrinker auch nicht zum Lachen. Verstehen Sie, worauf ich hinaus will? Sie werden wahnsinnig, wenn Sie von einer Risikokalkulation heraus eine Entscheidung treffen müssen. Im Grunde tun Sie nichts anderes, als eine Wette abschließen. Weil man in den Risikokalkulationen eigentlich Zusammenhänge, die man an wahnsinnigen Bevölkerungsgruppen erarbeitet hat, nicht einfach auf Einzelpersonen übertragen kann. Das heißt, man kann heute sehr genau sagen, wenn wir die entsprechenden Mittel zur Untersuchung haben, können wir in eine Stadt gehen, einen Stadtteil gehen, können dort bestimmte Untersuchungen machen und können dann sagen, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit werden von 1000 Menschen im nächsten, keine Ahnung, Jahr, vielleicht 10 Menschen einen Herzinfarkt bekommen. Was glauben Sie, was müsste man jetzt an Präventionsmaßnahmen tun? Zum Beispiel etwas, von dem man glaubt, dass es die Herzinfarktwahrscheinlichkeit reduzieren kann. Was müsste man tun, damit man diese Zahl von 10 deutlich runterbringt? Wie viele Menschen müsste man damit erreichen? Schon mal über sowas nachgedacht? Stellen Sie sich vor, Sie kommen in einen Stadtteil, da leben 1000 Menschen und da sterben im Jahr 10 an einem Herzinfarkt. Und jetzt will man was tun. Wenn man sagt, nee, das müssen wir senken, das ist zu viel, und macht eine Maßnahme. Wie viel muss man erreichen? Die 10? Was würden Sie sagen? Bitte? Die 1000. Fast die 1000, weil man eben nicht sagen kann, wen es trifft. Und das ist ein ganz Riesenproblem in der Art der Risikokommunikation, weil der Mensch auf der Straße, Sie und ich, nicht gewohnt sind, heuristisch zu denken. Und die Wissenschaftler, die statistisch-heuristische Zusammenhänge herstellen, überfordern Menschen, die im Grunde wissen wollen, ja, ist das jetzt für mich ein Problem oder nicht? Das kann man nicht tun. Damit ist es eigentlich immer ein Stück weit eine Wette, die ich abschließe. Ich komme nachher drauf, warum ich das so behaupte. Welche Ableitung schließe ich aus diesem einfachen Beispiel? Risikokommunikation im Gesundheitswesen bedeutet immer auch eine Verratlosung durch Experten. Man hat das untersucht, hat Beratungen von Fachleuten, zum Beispiel in der genetischen Beratung. Und dann hat man festgestellt, dass die Leute so überfordert sind mit diesen ganzen Risikowahrscheinlichkeiten, dass sie am Ende nicht mehr wissen, wie sie sich entscheiden sollen, was sie tun sollen, was für sie richtig, was für sie stimmig, was für sie angemessen ist. Sie werden aber unter den Druck gesetzt. Ich kann Ihnen auch nicht helfen, aber entscheiden müssen Sie sich. Und das ist eigentlich eine ganz linke Provokation der modernen Prävention, uns in einen Entscheidungszwang zu setzen. Dadurch kommt es zu einer Überforderung von Laien und Expertinnen in Bezug auf statistisches Denken. Das wird sehr gerne gemacht. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Früherkennungsmaßnahme und in dieser Früherkennungsmaßnahme sterben von 1000 Menschen, die über 10 Jahre daran teilnehmen, erkranken 4 an der Krankheit und einer stirbt daran. Dann wäre das absolute Risiko, an dieser Krankheit zu sterben, einer von 1000. Einverstanden? 0,1% im Promillebereich. Das relative Risiko wäre einer von 4. 4 erkranken, einer stirbt, also jeder Vierte. Womit wirbt man heute in Präventionskampagnen? Mit dem absoluten Risiko? Das macht sich nicht gut zu sagen, der Nutzen liegt bei Promille. Es macht sich aber sehr gut zu sagen, jeder Vierte ist betroffen, Sie sollten was tun. Kann man so vorstellen? Das heißt, eigentlich müssten wir alle eine Unterstützung bekommen, wie wir denn dieses Datenmaterial zu verstehen haben. Wenn Sie eine Studie lesen, wo man sagt, die und jede Krankheitswahrscheinlichkeit wird um 18% erhöht, sagt es gar nichts, weil Sie nicht wissen, welche Bezugsgruppe ist damit gemeint. Müssen Sie immer aufpassen. Das heißt, wir haben eine irrsinnig mangelhafte Qualität im Gesundheitswesen. Da komme ich nachher drauf. Das müsste unbedingt geändert werden. Was sind jetzt die eigentlichen Herausforderungen für die Prävention? Die eigentliche Herausforderung für die Prävention gibt es unglaublich viele. Also da werde ich jetzt heute Abend nicht drauf eingehen, aber es ist eigentlich ein unheimlich wichtiges Thema. Man kann seit den 90er Jahren zeigen, dass die Art und Weise, wie Prävention und Gesundheitsförderung in Ländern wie Deutschland, auch Österreich, den USA und so weiter arbeitet, vor allem einschafft, sie spaltet die Chancen auf Gesundheit in der Bevölkerung. Das heißt, die Bildungsgeschichten haben etwas davon, die bildungsfernen Schichten, die sozial unteren Schichten haben nichts davon. Also Bildungschancen werden damit sehr ungleich verteilt. In der Wissenschaft hat jemand das Zitat dafür geprägt, Penkow, die Gebildeten bilden die Welt nach ihrem Bilde. Das heißt, uns muss klar sein, in der Prävention haben wir auch immer einen Wertediskurs. Das, was wir heute wichtig finden, war vor 10 Jahren ganz anders. Vor 20 noch anders. Wenn Sie Untersuchungen lesen aus den 50er Jahren, was glauben Sie, was ein Arzt in den 50er Jahren mit einer Wahrscheinlichkeit von 80%, also 80 Männern von 100, als erstes angeboten hat, wenn sie zu ihm in die Praxis kamen? Was würden Sie sagen? Die haben sich hingesetzt und haben ein Arzt-Patienten-Gespräch geführt. Und was war das Erste, was 8 von 10 Männern angeboten bekommen haben? Das würde man heute denken, eine Zigarette. Beeindruckend, oder? Das ist etwas ganz Wichtiges, dass man sich auch darüber Gedanken gemacht. Ist auch nicht schlecht. Der Diskurs darüber, was eigentlich gesund ist und was nicht, der ist nicht absolut, sondern der ist immer vom Zeitgeist bestimmt. Das heißt auch für uns heutzutage, dass trotz aller Wissenschaft, die wir haben, sind viele Forderungen in der Prävention und in der Gesundheitsförderung nach einem gesunden Leben wissenschaftlich gar nicht so sehr abgesichert, sondern sie entsprechen einem modernen Werteverständnis, das wir haben. Dieses Werteverständnis hat viel mehr zu tun mit Schönheit, mit Leistung, mit Fitness, aber nicht mit Gesundheit. Komme ich nachher auch nochmal drauf, warum das so ist. Worum es mir heute geht, ist etwas anderes, was ich zeigen möchte. Und ich habe zur Einleitung mein Zitat genommen von einem sehr streitbaren Medizinprofessor, dem Petrus Grabanek. Der hat ein Buch über den Gesundheitswahn in den 90er Jahren veröffentlicht. Und der hat die Problematik, finde ich, sehr gut auf einen Punkt gebracht. Und zwar sagt er, wir sollten Prävention nicht verwechseln mit Hoffnung der Prävention. Wir sollten Prävention nicht verwechseln mit Hoffnung der Prävention. Das ist deswegen wichtig, weil wenn wir uns, das möchte ich jetzt gerne machen, die Präventionsstrategie anschauen zum Gesundbleiben, Gesunderhalten, haben wir möglicherweise eine Problematik, die Kurt Tucholsky mal so schön zusammengefasst hat mit den Worten, was ist das Gegenteil von gut? Gut gemeint. Das möchte ich gerne ein bisschen zeigen. Der tatsächliche Nutzen von Präventionsmaßnahmen spielt in einer Gesundheitsgesellschaft, also Gesellschaften, die für die Gesundheit ein sehr wichtiges Thema geworden ist. Wir sagen ja so schön, es ist unser höchstes Gut. Viele kritische Wissenschaftler sagen, mittlerweile ist es zum Heiligen Gral geworden. Es gibt heute einen Forschungsbereich, den finde ich total spannend. Zum Beispiel weiß man aus der Theologie und aus der Religionswissenschaft zu unterscheiden zwischen einer Diesseitsreligion und einer Jenseitsreligion. In der Jenseitsreligion haben sie den Anspruch auf Erfüllung, auf ihr Paradies, wenn sie gestorben sind. In der Diesseitsreligion haben sie ihn schon hier. Kann man sich das vorstellen? Volles Glück, volle Erfüllung. Dafür gibt es Parameter, das heißt, man kann an bestimmten Kriterien messen, was ist ein Diesseits, was ist eine Jenseitsreligion. Und die Art, wie wir mit Gesundheit umgehen, erfüllt mittlerweile alle Parameter einer Diesseitsreligion. Das heißt, wir haben hoch ideologisierte Züge in der klassischen Gesundheitsdiskurslandschaft. Und der tatsächliche Nutzen, und das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt, von Präventionsmaßnahmen spielt eigentlich in einer solchen ideologisierten Gesundheitsgesellschaft eine sehr untergeordnete Rolle. Er wird in der Regel sogar massiv überschätzt. Gibt es gute Untersuchungen drüber. Worum geht es denn dann? Von zentraler Bedeutung ist im Grunde etwas ganz anderes. Das individuelle Gefühl im Falle einer Erkrankung, alles nur menschenmögliche, vernünftige getan zu haben, um unschuldig zu sein. Kann man sich das vorstellen? Das ist ein wichtiger Punkt. Da passt auch gut der Diskurs zur Gesundheitsreligion. Und der Gesundheitsreligion ist Schuld schlichtweg Sünde. Und was ist dabei das blinde Auge der Prävention? Das ist jetzt sehr provokant, was ich dargestellt habe. Was ist da eigentlich das eigentliche Problem? Und das blinde Auge ist schlichtweg der Nutzennachweis. Denn ob Sie es glauben oder nicht, für die Mehrheit der angebotenen Präventionsmaßnahmen, also das, was man Ihnen anbietet im ersten Gesundheitsmarkt, der sehr streng geregelt ist durch Strukturgesetzgebung, Krankenkassen, die Fachleute, die gut ausgebildet sind, die Mehrheit der Präventionsmaßnahmen, die angeboten werden, sind in ihrem Nutzen nicht belegt. Viele davon können aber auch Schaden anrichten. Die unhinterfragte Annahme dahinter: Vorbeugen ist besser als heilen. Einige Jahrhunderte, alten Griechen hatten das auch schon, lass die Nahrung deine Arznei sein. Jahrtausende alte Vorstellung. Vorbeugen ist besser als heilen. Das heißt, Prävention wäre eigentlich ein vielversprechender Ansatz. Also es ist überhaupt nichts dagegen zu sagen, was kann ich als Gesunder tun, um gesund zu bleiben, eine ideale Sache. Was kann ich vielleicht tun, um Krankheiten möglichst früh in ihrer Entwicklung zu entdecken? Das wäre die Sekundärprävention, damit man eben möglichst frühzeitig schon handeln kann und die Chance auf Gesundheit erhält. Super Sache. Tertiärprävention, was kann man machen, wenn jemand krank ist, damit es nicht noch schlimmer wird? Super Geschichte. Ich weiß nicht, ob Sie den Begriff Quartärprävention kennen, schon mal gehört? Halte ich für ein ganz wichtiges Thema. Da geht es im Grunde darum, dass international immer mehr gefordert wird, dass wir eine Beratung von Ärzten zum Beispiel gegenüber Patienten brauchen, indem Patienten auch darauf hingewiesen werden, welche Maßnahme eine Überversorgung ist, nicht notwendig ist. Solche Sachen. Und wir leben in einer Kultur der Über- und Fehlversorgung. Das heißt, Prävention steht in der Gefahr, instrumentalisiert zu werden. Zum Beispiel dafür, und das machen Krankenkassen immer mehr, Bonus- und Malus-Systeme einzuführen. Dass man sagt, diejenigen, die sich gesund verhalten, müssen weniger zahlen. Diejenigen, die sich nicht gesund verhalten, müssen mehr zahlen. Macht man in Salzburg zum Beispiel bei einer Krankenkasse über die Teilnahme einer Vorsorgeuntersuchung. Wenn man daran alle zwei Jahre teilnimmt, muss man nur die Hälfte des Eigenanteils zahlen. Beispiele. Damit man sich so vorstellen kann, welche Brisanz das Ganze bekommt. Vorher sollte ich vielleicht noch sagen, Klar ist mir auch klar, dass Sie natürlich, je nachdem, wer jetzt hier steht und wer einen Vortrag hält, alle möglichen Studien heranziehen können, die zum Teil sehr widersprüchliche Aussagen machen. Dazu gleich vorweggeschickt, es gibt eine ganz klare Regelung im gesundheitswissenschaftlichen Bereich, welche Studien welche Qualität haben. Wir haben eine Entwicklung in Richtung, man nennt es evidenzbasierte Medizin beispielsweise, wo man sagt, randomisiert, also zufallsgesteuerte, mit Kontrollgruppen, kontrollierte Studien haben einen sehr hohen Aussagewert. Einfache Beobachtungsstudien haben einen sehr geringen Aussagewert. Eine einfache Beobachtungsstudie wäre, ich mache jetzt mit einem Fragebogen von Ihnen eine Befragung zu Ihrem Lebensstil. Wie haben Sie sich ernährt? Wie haben Sie sich bewegt? All diese Sachen. Und dann versuche ich, Zusammenhänge herauszufinden. Haben vielleicht diejenigen, die sich schlecht bewegt haben, einen Herzinfarkt bekommen? Haben vielleicht diejenigen, die zu wenig, keine Ahnung, Brokkoli gegessen haben, eine Bauchspeicheldrüsenerkrankung bekommen? Und was sich jetzt lustig anhört, ist die Situation, dass praktisch im Gesundheitsbereich die Mehrheit aller Studien Beobachtungsstudien sind. Ganz besonders stark davon betroffen sind Ernährungsstudien. Und das ist ein ganz großes Problem, weil man damit Zusammenhänge herstellt, die erstmal nur theoretisch gegeben sind. Das heißt, das sind Annahmen. Ich muss dann Interventionsstudien machen. Ich muss dann überprüfen, ob diese Annahme auch wirklich stimmt. Also wenn ich behaupte, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Brokkoli und einer bestimmten Krankheit, dann muss man halt schauen, ob wenn 20 Jahre lang Menschen kein Brokkoli essen, ob sie diese Krankheit dann weniger haben. Kann man so vorstellen? Und diese Interventionsstudien fehlen meistens. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, dass ein Großteil zum Beispiel der Ernährungsstudien auf einem Niveau gemacht ist, was man in der, das war mal erstes Semester bei mir, das fand ich ganz spannend, in einem naturwissenschaftlichen Bereich, wo der Professor eben Orte vorgestellt hat, die gibt es in der Welt, wo Biologen das Zugverhalten der Störche gemessen haben. Wie viele Störche fliegen da durch diesen Ort, zu welcher Zeit? Und in diesen Orten, wenn sie groß genug waren, gab es zum Beispiel Kreiskrankenhäuser. Und in diesen Krankenhäusern wurden Kinder geboren. Und jetzt hat man geschaut, wie viele Kinder wurden denn in dieser Zeit geboren? Es gibt es tatsächlich Orte auf der Welt, in denen über lange Zeiträume, über Jahre, das Geburtenverhalten der Kinder exakt korrelierte mit dem Zugverhalten der Störche. Das bedeutet, also jetzt praktisch von einer Korrelation her, würde man mit einer solchen Studie begründen, es stimmt doch, der Storch bringt die Kinder. Auf diesem Niveau ist ein Großteil von Studien im Gesundheitsbereich. Und das macht die Sachlage ausgesprochen schwierig. Das heißt, wenn Sie sich für Studien interessieren, dann macht es immer Sinn, nur ist da leider die Datenlage sehr schwach, weil die sehr aufwendig zu machen sind, zu schauen, was gibt es denn für hochwertige Untersuchungen, zum Beispiel randomisiert kontrollierte Studien. Und wenn Sie so an das Thema rangehen, dann kommen Sie zu Zusammenhängen, die hochspannend sind. Beispielsweise hat Cochrane, das ist eine sehr renommierte Gesellschaft, die hohes Ansehen genießt, viele, viele Analysen zu Studien macht, um deren Qualität auszuwerten und zu schauen, was lässt sich denn gesichert oder halbwegs gesichert zu dieser Frage sagen. Und die haben untersucht den Nutzen von Gesundheits-, also Vorsorgeuntersuchungen. An 182.880 Menschen in 16 Studien wurde sowas gemacht. Und die konnten zeigen, ein Nutzen von generellen Gesundheitsuntersuchungen war nicht nachweisbar. Zweites Beispiel, weil es in Österreich sehr bekannt ist, weil es jetzt erst vor 2 Jahren eingeführt wurde, oder gut 2 Jahren, Brustkrebs-Screening. Ich habe jetzt nur die einfache Zahl, Gigarenzer hat das veröffentlicht vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin, also mittlerweile ist er emeritiert, war er. 1000 Frauen im Alter von 50 plus müssen über 10 Jahre am Screening teilnehmen, damit nach 10 Jahren eine weniger an Brustkrebs stirbt. So. Aber bezogen auf die Gesamtkrebssterblichkeit, also wenn man nicht nur den Brustkrebs nimmt, sondern alle Krebssterblichkeiten, hat man keinen Unterschied durch die Teilnahme der Frauen an einer Früherkennung gefunden. Jetzt das Dritte, nur ich will das nicht übertreiben, nur um zu zeigen, wie problematisch eigentlich unsere Gesundheitskultur geworden ist mit den Annahmen, die sie über einen Nutzen hat. Beim Screening müssen Sie sich noch vorstellen, wie dem Brustkrebs-Screening das Leben dieser einen Frau, was man statistisch retten kann, was sehr wertvoll ist, gar keine Frage, wird aber gekoppelt an 5 Frauen, die eine Überdiagnose bekommen. Das heißt, in dem gleichen Zeitraum kriegen 5 Frauen eine Operation, eine Brustentnahme, eine Brustgewebsentnahme, eine Chemotherapie, das ganze Programm, wenn es denn so passiert. bei denen der Krebs möglicherweise so langsam gewachsen wäre, dass sie mit 80 friedlich eingeschlafen werden, weil sie ihn nie gespürt hätten. Das heißt, man kann auch nicht einfach hergehen und sagen, na ja gut, ist jetzt nur ein Promillebereich, aber wenn wir helfen können, tun wir es. Sondern diese Risikoaussagen muss man unglaublich komplex abwägen. Und es ist sehr schwer, da die richtige Entscheidung zu treffen. Es gibt einen Philosophen, der hat ein Buch geschrieben, nämlich Michel Aury, glaube ich, über die Barbarei. Und der hat die These aufgestellt, die Barbarei beginnt immer mit einer Bedrohung. Und diese These können Sie jetzt an diesem Brustkrebs-Screening sehr gut nachvollziehen, weil wir die Situation haben, dass die Zahl der Frauen, die prophylaktisch ein gesundes Brustgewebe abnehmen lässt, in der Hoffnung, dadurch nie krank zu werden, was glauben Sie, wie stark gestiegen ist? In den USA ist das untersucht worden, innerhalb von 10 Jahren. Um das Zehnfache. Und niemand fragt, was das für Menschen bedeutet. Es gibt eine sehr gute Forschungsarbeit aus Bremen, wenn sich Menschen verstümmeln lassen. Das hat nämlich Auswirkungen. Dazu gibt es auch Selbsthilfegruppen und das blenden wir völlig aus. Was das eigentlich für Konsequenzen hat, wenn wir aufgrund von Risikokalkulationen solche Entscheidungen treffen, dass man Operationen zum Beispiel an sich machen lässt als gesunder Mensch. Hier hatte ich jetzt ein Argument, was ich eben sehr spannend finde, weil Sie lesen praktisch in allen Präventionskampagnen zum Thema Lebensstilverhalten immer wieder die Hypothese des Übergewichts, dass man, ich habe mir hier einen klassischen Beitrag rausgeschrieben aus dem Journal for Oncology, nach Schätzungen beruhen etwa 70% aller behandelten Erkrankungen in den Industrienationen auf Lebensstilfaktoren wie Übergewicht, das aufgrund von falscher Ernährung und mangelnder Bewegung entstanden ist. Eine ganz häufige Annahme. Und darauf entwickeln sich auch ganz viele Präventionskampagnen. Also, dass man die Ernährung umstellt, dass man abnimmt, dass man sich mehr bewegt, dass man abnimmt. Jetzt kommt's, das ist das Spannende. Wenn Sie sich den Stand der qualitativ hochwertigen Studien anschauen, Mühlhauser hat dazu geforscht, das ist eine Professorin aus Hamburg für Gesundheit und die veröffentlicht auch viel in Zeitschriften für Qualitätssicherung im Gesundheitswesen beispielsweise. Und wenn man da einen Blick drauf wirft, dann sieht man plötzlich, die Wirklichkeit sieht so aus, dass das Körpergewicht mit der besten Lebenserwartung hat sich in den 70er Jahren sowohl in den USA als auch in Deutschland zu höheren BMI-Werten verschoben, seit den 70er Jahren. Das heißt, für das mittlere Lebensalter ist ein BMI um 27, das ist übergewichtig, mit der geringsten Mortalität, also Sterblichkeitsrate assoziiert und jetzt kommt's, das nimmt dann massiv zu und jenseits des 70. Lebensjahres von 27 bis 35. 35 ist Adipositas zweiten Grades. Und wenn man diese Studien jetzt, was man eigentlich müsste, weil sie qualitativ sehr hochwertig gemacht sind, wenn man die ernst nimmt, dann kommen sie eigentlich zu der Frage, ja, ist dann nicht Übergewicht in Bezug auf die Lebenserwartung, zumindest in der zweiten Lebensgehälfte, das Idealgewicht? Jetzt, Gott wahre Ihnen, wenn Sie eine dünne Bohnenstange sind, dann müssen Sie jetzt 20 Kilo aufessen. Aber das wäre die Logik der Prävention, wenn man sie ernst nehmen würde. Das tut die Prävention aber nicht, weil, und das ist jetzt eine sehr gewagte These, weil das Ziel der Prävention möglicherweise gar nicht Gesundheit ist. Sondern wenn Sie schauen, wie sich Prävention entwickelt hat und schauen in einem historischen Lehrbuch nach, dann werden Sie sehen, der Gedanke der Prävention, wie wir ihn heute kennen, dass ich selber für meine Gesundheit verantwortlich oder mitverantwortlich bin, ist eine Idee des Bürgertums. Der wurde um 1800 entwickelt, da kam er auf. Zu der Zeit, als praktisch die Französische Revolution ihren Höhepunkt erreicht hat, der Adel vernichtet wurde, seine Stellung, seine Position verloren hat, wuchs das Bürgertum. Das Bürgertum konnte sich aber nicht definieren über Geld. Es brauchte eigene Werte. Kann man sich das vorstellen? Was war der Wert des Bürgertums? Leistung. Und Leistung musste geschützt werden. Und so ist die Idee entstanden, du musst was dafür tun, damit du leistungsfähig bist. Das heißt, viele Präventionsprogramme, wenn wir die heute ansehen, vor allem auch in Betrieben sicherlich nicht alle, aber viele haben etwas damit zu tun, dass es primär darum geht, Leistung zu fördern, Fitness zu fördern. Und diese Zugänge haben auch etwas mit einem Wertebild zu tun, in dem einfach schlank mit Schönheit assoziiert ist. Was ein ganz großes Problem ist, weil junge Leute dadurch zum Beispiel, die vielleicht noch nicht so einen ausgebildeten Selbstwert entwickelt haben, in eine große Bedrängnis kommen. Sie sind mit sich unzufrieden. Es gibt eine sehr große Kinder- und Jugendstudie in Europa, die KIK-Studie, und in der kann man zeigen, dass die absolute Masse der Kinder und Jugendlichen zwar noch im Normalgewichtsbereich ist, aber über die Hälfte fühlt sich zu dick. Sie sind damit unzufrieden. Und das hat zutiefst ungesunde Verhaltensmuster zur Folge. Was ist die Ableitung hiervon? Der Glaube an die Wirksamkeit gesundheitsbezogenen Handelns und das richtige Gesundheitsverhalten setzen einen klaren Forschungsstand voraus. Wir haben die Situation von Über- und Fehlversorgung. Das heißt, bei dem derzeitigen Forschungsstand müssten wir fairerweise sagen, eigentlich ist weniger mehr. Ich habe das mal in Worten zusammengefasst, die ich total klasse finde, in drei Punkten, wie sie die Frau Mühlhäuser aufgestellt hat, die ich vorhin kurz erzählt habe, weil sie, finde ich, den Kern des Punktes sehr gut darstellen. Und ich glaube, es ist eine Veröffentlichung aus der Zeitschrift für Qualitätssicherung im Gesundheitswesen. Und da geht es darum, dass Früherkennung und Vorsorge sich immer an gesunde Menschen richten. Vor Propagandierung präventiver Maßnahmen muss daher der Nachweis eines positiven Nutzen-Schaden-Verhältnisses zweifelsfrei belegt sein. Nur für wenige der empfohlenen und praktizierten Maßnahmen liegen solche Daten über den Nutzen und den Schaden wirklich vor. Und jetzt kommt der Oberhammer. Selbst für wirksame Interventionen ist der Nutzen gering und der mögliche Schaden für das Individuum fast immer größer als der Nutzen. Das ist harter Tobak für die gegenwärtige Präventionslandschaft. Was braucht es unbedingt? Eine völlig neue Informationskultur, die frei von Manipulationen und von Missverständnissen ist. Das heißt, die Kategorien, die von immer mehr Fachleuten gefordert werden, sind die meisten Informationen im Gesundheitswesen sind unvollständig, interessegeleitet und missverständlich. Wir messen das an einer informierten Entscheidung. Das heißt, wenn Sie die Entscheidung treffen wollen, ist diese oder jene Maßnahme für mich gut? Will ich die machen, dann müssen Sie so viele Informationen bekommen, dass Sie eben nichts vorenthalten bekommen, zum Beispiel über die Nebenwirkungen, dass Sie nicht Interesse geleitet werden und dass es nicht so missverständlich ist, dass Sie nachher einfach nicht verstehen, welche Entscheidung Sie treffen. Und sowas wird gemessen und in den Gesundheitsinformationen im ersten Gesundheitsmarkt, der also relativ streng reguliert ist und wo wirklich Fachleute drin arbeiten, lassen, in Deutschland ist das untersucht worden, 92% der angebotenen Gesundheitsinformationen keine informierte Entscheidung zu. Dadurch ist es ausgesprochen schwierig, einen guten Überblick zu bekommen, wo ist eigentlich, wie ist der Forschungsstand, was bedeutet das für mich und kann ich dadurch eine verantwortliche Entscheidung treffen. Ganz schwieriger Punkt. Gut, jetzt lasse ich Sie damit auch in Ruhe. Das war mal so das Vorspiel, einfach zu zeigen, in was für einer Kultur von Prävention wir arbeiten. Vielleicht zur Ehrenrettung, es gibt natürlich Prävention, die erfolgreich ist, aber es ist eben die Ausnahme. Und es gibt auch natürlich Prävention, die sinnvoll ist, aber es ist die Ausnahme. Darum ist es, glaube ich, wichtig, auch wenn man das vielleicht gerne in Gesundheitsförderungskreisen als Nestbeschmutzung sieht, aber es ist wichtig, darauf hinzuzeigen und zu sagen, da ist eigentlich enormer Nachholbedarf. Da müssen wir eigentlich dran arbeiten, eine ganz andere Qualitätssicherung zu erreichen. Der zweite Punkt, ich habe Ihnen vorher von dem Risiko Modell erzählt. Und da möchte ich Ihnen gerne ein bisschen ein Gefühl geben, was der Umgang mit Risiken in Bezug auf Gesundheit mit uns macht oder zumindest machen kann. Die Frage ist, was passiert in einer risikodominierten Präventionslandschaft? Und die klassische Prävention, die wir haben, argumentiert auf Risikofaktoren, Daten. Das Entweder-Oder, es kann passieren oder nicht, hat sich in ein noch nicht verwandelt. Das ignoriert völlig die Risikounschärfe. Was heißt das? Die Höhe des bezifferten Risikos ist nämlich überhaupt nicht entscheidend. Sie können, und das dürfen wir nie vergessen, ein ganz niedriges Risiko haben und trotzdem krank werden. Und Sie können extrem viele Risikofaktoren haben und trotzdem ihr Leben lang gesund bleiben. Einverstanden? Das Dilemma daran? Und das, glaube ich, ist für diese Haltung der Schuld, die ich vorhin gezeigt habe, ganz wichtig, weil dadurch eine Situation der Angst entsteht. Das Dilemma. Die Auseinandersetzung mit Risiken schafft immer eine Bedrohung, die es ohne sie vielleicht nie gegeben hätte. Das macht was mit uns. Und wenn Sie sich moderne gesundheitspsychologische Modelle anschauen, zu der Art, wie man ein gesundheitsförderliches Verhalten fördern möchte, dann arbeiten die mit Methoden wie einer Risikoeinschätzung, wie einer Handlungsergebniserwartung. Und das sind alles Dinge, die machen natürlich auch ein schlechtes Gewissen. Na, ich weiß schon, wenn ich so weitermache, dann könnte ich dieses oder jenes bekommen, aufgrund der Risiken, die uns immer vor Augen behalten werden. Es hat auch etwas Manipulatives, so zu arbeiten. Gesund können sich Risikopatienten nicht mehr fühlen, krank sind sie jedoch auch nicht, hat Silvia Samarsky das mal in einer Veröffentlichung genannt. Und das fand ich einen sehr schönen Satz. Ich kenne sie von einer Forschung aus Bremen her und fand das eine sehr wichtige Aussage, also nicht persönlich, aber von ihrer Veröffentlichung her, das fand ich eine sehr wichtige Aussage eigentlich, dass man sich Gedanken macht, was passiert da eigentlich mit der eigenen Haltung, wenn ich mit Risiken anfange, mich auseinanderzusetzen. Die Herausforderung ist praktisch unsere Risikogesellschaft, wie das Beck nannte. Und ich möchte es an einem einfachen Beispiel erklären, weil das für uns so abstrakt ist. Vielleicht haben Sie mal von dem Systemtheoretiker Luhmann gehört. Und ich fand Luhmann immer extrem schwer zu lesen und ich würde auch nicht behaupten, dass ich in den Vorlesungen immer alles super verstanden habe. Aber er hat ein Beispiel gebracht, das fand ich sehr faszinierend, nämlich das Regenschirmbeispiel. Und der Luhmann weist darauf hin, bevor man den Regenschirm erfunden hatte, gab es kein Risiko, nass zu werden. Was heißt das? Das lohnt sich, darüber Gedanken zu machen. Das heißt, ursprünglich unterscheidet er in seinem Modell zwischen Gefahren und zwischen Risiken. Gefahren sind Dinge, denen sind wir ausgesetzt, vor denen können wir uns nicht schützen. Stellen Sie sich vor 500 Jahren, vielleicht gab es, ich wohne in Berchtesgaden, habe meine Praxis im Salzburger Land, vielleicht gab es Salzhandel zwischen Vorarlberg und Salzburger Land. Und dann sind die da wochenlang zu Fuß über den Arlberg, keine Ahnung. Und wenn es geregnet hat, dann hat es geregnet. Sie haben vielleicht eine Höhle suchen können, aber es gab keine Funktionswäsche, es gab keinen Schirm. Einverstanden? In dem Moment, wo Sie etwas erfinden, wo Sie sich vor etwas schützen können, wird die Gefahr zum Risiko. Sie haben dann aber auch das Risiko, den Schirm in der Ecke stehen lassen zu können. Das zu machen. Und wir leben jetzt in einer Gesellschaft, in der praktisch tagtäglich neue Entdeckungen gemacht werden, über die Gefahren in Risiken umgemünzt werden. Und das fördert von uns ein unaufhörliches Entscheiden, Entscheiden, Entscheiden. Will ich mich davor schützen? Will ich mich davor nicht schützen? Der Mensch, und das finde ich ganz wichtig, wenn man sich das Menschenbild der klassischen Prävention anschaut, der Mensch wird dabei, das hat ein Gesundheitspsychologe, ein Professor Belschner aus Oldenburg mal sehr schön in einer Publikation ausgedrückt, der Mensch wird dabei zu einem Defizitwesen, zu einem Mängelwesen mit stetem Korrekturbedarf und Anlass zu ständiger Optimierung. Ist das ein schönes Menschenbild? Das ist aber das Menschenbild der Prävention. Belschner hat dazu einen sehr schönen Aufsatz geschrieben zum Thema Tun und Lassen und er hat herausgearbeitet, dass praktisch die klassischen Zugänge, die wir haben im Bereich der Prävention, sehr stark auf Kontrolle beruhen. Wie kontrolliere ich etwas? Und wenn ich etwas nur über Kontrolle sehe, dann sehe ich das Leben in erster Linie als etwas Gefährliches. Das Leben kann gefährlich sein, das ist keine Frage, aber es braucht etwas, um das in eine Balance zu stellen. Es braucht auch eine Kraft des Vertrauens in etwas, eine Kraft des Lassens. Das könnte die Salutogenese sein, da gehe ich später noch mit drauf ein. Zweite Ableitung, die Risikoorientierung, die wir heute in der Prävention haben, entfernt sich immer weiter vom Einzelfall. Das heißt, wir können heute auf Bevölkerungsgruppen voraussagen, wie viele Menschen ein Problem haben könnten, aber wir können nicht sagen, wen es trifft. Löst damit die Grenzen zwischen krank und gesund immer mehr auf. Das ist diese Idee zu sagen, gesund kann ich mich nicht mehr fühlen, wenn ich Risikofaktoren habe. Verliert den Menschen hinter Datenprofilen völlig aus dem Blick. Das ist eine ganz grundsätzliche Frage, wie wir damit umgehen wollen, wenn man Menschen nur objektiviert. Vielleicht wir sind stolz auf das Zeitalter der Aufklärung, auf das, was wir wissenschaftlich, vor allem naturwissenschaftlich erreicht haben. Aber gerade der Kopf, der für die Aufklärung steht, Immanuel Kant, hat mal so schön sinngemäß den Satz geprägt, wenn der Mensch verdinglicht wird, also zum Objekt gemacht wird, verliert er seine Würde. Und wir sind da gerade dabei. Sie können in Österreich seit 2 Jahren einen Krankenversicherungsvertrag abschließen mit einem sogenannten Live-Logging-Band. Das heißt, dann verpflichten Sie sich, ein elektronisches Band am Handgelenk zu tragen, das Ihre Körperfunktion misst. Und je nachdem, wie Sie sich verhalten, ob Sie über die Stränge schlagen, gut schlafen oder viel zu wenig, zu tief ins Glas gucken, sich zu wenig bewegen, wird das alles an ihren Körperfunktionen sichtbar. Und danach berechnet sich ihr Krankenkassenbetrag. Das ist keine Utopie, das gibt es. das schon. Also das ist jetzt keine Fantasie. Das ist eine Verdinglichung. Und das ist nicht unproblematisch, solche Entwicklungen im Gesundheitsbereich zu haben. Dadurch wird nämlich, und das ist mir ganz wichtig, weil den Übergang, darum baue ich das jetzt so vielleicht am Anfang noch etwas trocken auf, wenn Sie das soweit sagen, ja, lohnt sich mal drüber nachzudenken, passiert nämlich Folgendes: Wenn die Datenprofile so wichtig werden, wenn die Risikofaktoren so wichtig werden, dann wird das, was Sie selber spüren, das, was Sie selber fühlen, plötzlich völlig unwichtig. Es wird entwertet. Der Mensch wird dadurch völlig entleiblicht und entsinnlicht. Man gesteht uns gar nicht mehr zu, selber ein Gespür dafür zu entwickeln, was mir gut tut und was nicht. Und das schafft diese Entwicklung der Risikofaktoren, wie ich das mit dem Regenschirmmodell zeigen wollte, eben auch unaufhörliche Entscheidungszwänge. So, jetzt mal Schluss mit dem ganzen Provokanten, Schwierigen. Jetzt möchte ich Ihnen etwas zeigen, dass es auch eine Entwicklung geht, über die aber kaum diskutiert wird. Und zwar eine Studie, die ich sehr spannend finde vom Designer, die kann man methodisch auch kritisieren und kann man auch fleißig darüber debattieren. Aber ich finde sie aus verschiedenen Gründen ganz interessant. Darum möchte ich sie Ihnen zeigen. Die haben nämlich Folgendes gemacht. Das ist die Geburtsstunde, wenn man so will, der systemischen, nennen die das, Gesundheitsforschung. Das ist die Heidelberger Prospektive Gesundheitsstudie, die an über 35.000 Menschen in Heidelberg eben durchgeführt wurde. Und die haben in den 70er Jahren auch angefangen mit Befragungen und Korrelationen, weil einfach der Forschungsstand nicht besser war. Dann haben die aber angefangen, diese Korrelation zu überprüfen. Das heißt, sie haben dann Interventionsstudien gemacht und geschaut, naja, wenn die Leute dann etwas verändern, haben sie dann auch ein geringeres Risiko zu erkranken. Und das Interessante ist, dabei haben sie Wechselwirkungen festgestellt, sogenannte Synergieeffekte. Das heißt, die einzelnen Faktoren, wie nur die Ernährung, wie nur die Bewegung, die waren immer im sehr kleinen einstelligen Prozentbereich. Also die Wahrscheinlichkeit daraus, die Gesundheit vorherzusagen, die haben das gemessen, mindestens 75 Jahre alt zu werden und dabei auch noch das Gefühl von Zufriedenheit zu haben, war mit so einzelnen Faktoren kaum vorhersagbar. Und die Wechselwirkungen waren von daher interessant, dass wenn Sie physische Faktoren genommen haben, wie Bewegung oder Ernährung, dann hat sich die Wahrscheinlichkeit addiert, also 3% plus 2%. Haben Sie aber psychische Aspekte gehabt, hat sie sich multipliziert. Und das fand ich spannend und das Beispiel bringe ich, weil es mir sozusagen sehr gut in meine Forschungsrichtung spielt, nämlich in dieser Lutogenese-Forschung. Der wichtigste Gesundheitsfaktor war, man hat dann den Leiter, das war der Ronald Grossert-Marticek, gefragt und hat es auch veröffentlicht in einem seiner Bücher, was war denn der wichtigste Gesundheitsfaktor? Und dazu sagt er, die Ausprägung des Wohlbefindens und die Fähigkeit, Bedürfnisse so zu befriedigen, dass Lust und ein positives Lebensgefühl entstehen. Das ist spannend. Das ist natürlich auch schon mal ein Forschungszugang, den werden Sie bei einer naturwissenschaftlich-biomedizinischen Gesundheitsforschungslinie so nie finden. Weil der Naturwissenschaftler sagt, na, wie will ich denn Lust klassifizieren? Wie will ich denn Bedürfnisse klassifizieren? Wie will ich denn das genau messen? Das Spannende ist, dass das für ihn die zentrale Erkenntnis in Sachen, ich habe es nochmal, was der wichtigste Gesundfaktor ist, war. Die Ausprägung des Wohlbefindens und der Fähigkeit, Bedürfnisse so zu befriedigen, dass Lust und ein positives Lebensgefühl entstehen. Er nennt es Selbstregulation. Bin ich dazu in der Lage, überhaupt zu sehen, was meine Bedürfnisse sind? Und bin ich dazu in der Lage, diese dann auch zu befriedigen? Und sowas wird in unserer heutigen Zeit immer wichtiger. Weil wir in einem Zeitalter leben, das man sehr schön beschleunigt nennen kann. Es gibt in der Soziologie eine sehr schöne Veröffentlichung zum Thema Beschleunigung von Hartmut Rosa, das ist eine Habilitationsschrift, die ich jedem sehr empfehlen kann zum Lesen. Der versteht Beschleunigung nicht im physikalischen Sinne, ja, Auto steigt aufs Gas und wird schneller, sondern wir leben in einer Zeit, wo wir durch den technischen, den wirtschaftlichen, den sozialen Wandel und so weiter ständig neue Möglichkeiten schaffen. Gleichzeitig hat der Tag aber immer nur 24 Stunden. Was macht das? Der Philosoph Lübbe hat das so schön mit dem Begriff der Gegenwartsschrumpfung beschrieben. Das heißt, wir haben das Gefühl, in Anbetracht all der Möglichkeiten, die uns offen stehen, wird das Zeitfenster, das ich habe, die zu nutzen, unglaublich klein. Gegenwartschrumpfung. Und das macht was mit uns. Ich will das mal in einem Beispiel erklären, was ich selber bei einem meiner Söhne erlebt habe. Abends, ich weiß es nicht mehr im Detail, aber ich komme irgendwie nach Hause, keine Ahnung, 19 Uhr, und ich sage, ey David, was ist denn los, was macht ihr heute? Ja, man ist ja nicht mehr dazu in der Lage, das mittags auszumachen. Das muss ja zeitnah per sozialem Netzwerk kommuniziert werden. Blick aufs Handy, wir gehen nach Salzburg. Okay, eine Stunde später ist er noch zu Hause, sage ich, ey, was ist denn los? Du, Blick aufs Handy, Freilassing, keine Ahnung, Jazzfest. Okay, 9 Uhr ist er immer noch zu Hause. Du, was ist denn los? Du, Bad Reichenhall, macht einen Freund ein Fest im Keller. Okay, 10 ist er immer noch zu Hause. Kann man sich vorstellen? Geht die ganze Zeit so weiter. Es kommt immer ein neues Angebot von Freunden, was man machen könnte. Mitternacht ist er immer noch zu Hause und ich sage, was ist? Ich glaube, das wird heute nichts mehr. Das ist ein ganz wichtiges Grundproblem heute geworden, dass wir schauen, vielleicht die beste Option zu kriegen. Das Problem ist aber, wenn wir uns nicht mehr entscheiden für etwas, wenn wir etwas nicht mehr vollziehen, dann haben wir keine Erfahrungsräume mehr. Dann lebe ich in einer Warteschleife. Und das ist eine Tragödie und das möchte ich nachher gerne in der Salutogenese darstellen, denn ohne Erfahrungsräume wird es extrem schwer, das Leben als sinnvoll zu erleben. Und das wird eine ganz große Herausforderung für Gesundheit werden. Wer das nicht glaubt, die WHO hat völlig unabhängig von den Zusammenhängen, die ich jetzt darstelle, das Szenario ausgeschrieben, dass 2030, also in 14 Jahren, 1,4, die Depression die Volkskrankheit Nummer 1 in den Industrieländern sein wird. Dann hat man ihn gefragt, was ist denn der wichtigste Krankheitsfaktor? Und darauf hat er gesagt, das ist das chronische Gefühl von Unwohlsein, das sich im Laufe der Zeit noch steigert. Zum Beispiel das Gefühl, nicht richtig zu leben, sich an Dinge anzupassen, die einem nicht gut tun. In der Salutogenese würden wir sagen, keine Stimmigkeit zu haben, keine Kohärenz. Und das ist etwas in einer stark beschleunigten Gesellschaft, in der noch dazu, sei es in der modernen Arbeitswelt, sehr hohe Anforderungen an uns gestellt werden, was Menschen auch immer mehr von sich selber entfernt. Um zu funktionieren, verbrauche ich dann meine Ressourcen und ich frage gar nicht mehr, was für mich wichtig ist. Ich komme dann eigentlich in eine Selbstentfremdung, weil ich Anforderungen erfülle, die von außen an mich gestellt werden, ohne danach zu schauen, was für mich selber eigentlich wichtig ist. Was ist die Ableitung davon? Einzelne Risiko- und Schutzfaktoren von Krankheit und Gesundheit im Lebensstil sind gar nicht so besonders aussagekräftig. Also ob Sie jetzt sich so ernähren oder so, für die Vorhersage von Krankheit und Gesundheit. In der Wissenschaft nennt man das ein Fluchtphänomen, ein Escape-Phänomen. Gefühle von Selbstregulationsfertigkeit, also diese Fähigkeit herauszufinden, was sind meine Bedürfnisse, was ist mir wichtig. Sie können auch sagen, was sind meine Wichtigkeiten. Oder wo ich später noch drauf komme, in der Existenzanalyse würde man sagen, was sind meine Werte? Die Leute, die sozusagen Gefühl und Selbstregulationsfertigkeiten haben, dazu stehen, mit denen konstruktiv umgehen, haben eine besondere Bedeutung für die Gesundheitserhaltung. Also Gefühle und Selbstregulationsfertigkeiten sind sehr wichtig für die Gesundheitserhaltung. Und psychischer Stress bedeutet immer eine Hemmung der Selbstregulation. Also wenn ich unter Druck bin, fällt es mir extrem schwer, einen Zugang zu meinem eigenen Wollen, zu meinen eigenen Bedürfnissen zu entwickeln. Das war also die Brücke. Und das habe ich mal hingeschrieben, die neue Perspektive Salutogenese, was natürlich ein bisschen geflunkert ist, weil das Forschungsfeld aus den 70er Jahren schon kommt. Also ich hoffe, Sie verzeihen mir die Flunkerei. Aber weil es dann doch im Alltag relativ wenig wahrgenommen wird, sage ich jetzt einfach mal die neue Perspektive Salutogenese. Da wollte ich jetzt nicht so wissenschaftlich rangehen, sondern ich habe jetzt einfach mal ein Beispiel genommen, das ich ganz spannend fand. Es gab nämlich in Deutschland eine Buchveröffentlichung von einem Gärtnermeister, der ganz tragisch an Krebs erkrankte und der praktisch seine Geschichte in einem Buchform veröffentlicht hat. Und ich habe mir aus dem Buch und aus den Zeitungsartikeln, die es dazu gab, da gab es sogar einen Film dazu, da gab es richtige Filmteams, die da hinfahren, weil es eine sehr berührende Geschichte war, die Dinge rausgeschrieben, von denen ich meine, dass sie aus der salutogenen Perspektive besonders wichtig für das Verständnis von Gesundheit sind. Und da geht es im Grunde darum, dass der als schwer krebskranker Mann so einen Lebenstraum erfüllt hat, nämlich den, zu Fuß nach Rom zu pilgern. Und von der dänischen Grenze aus, bei Flensburg. über 3.500 Kilometer, 166 Tage Fußmarsch, in einer gesundheitlichen Situation, wo er am Anfang nur dazu in der Lage war, ganz wenige Schritte zu gehen. Und da stellt sich natürlich die Frage, was ist das für eine Kraft, die einem Menschen hilft, sowas zu leisten? Und mir geht es nicht darum, das zu psychologisieren, unter dem Motto, wenn Sie das genauso machen, können Sie alles heilen, Quatsch. Er starb schlichtweg am Tag der Buchveröffentlichung. Aber dass er das überhaupt geleistet hat, das finde ich hochspannend. Und da möchte ich gerne etwas daraus vorstellen, nämlich er schreibt, als Pflichtmensch habe er immer nur funktioniert. Und weiter, er mache sich nun daran, die letzte Chance wahrzunehmen, um sich in ein neues Leben fallen zu lassen. Der Begriff Fallen ist für uns in der Salutogenese was ganz Spannendes, weil fallen lassen kann sich nur wer? Jemand, der Vertrauen ins Leben hat. Sonst wird der Aufprall hart. Kann man vorstellen? Finde ich was ganz Wichtiges. Ohne Vertrauen wäre aus Sicht der Salutogenese Gesundheit gar nicht denkbar. Wichtig war, dass ich losging, schreibt er. Dass ich den ersten Schritt machte und den zweiten und den nächsten. Und als drittes, er hat das Buch nicht alleine geschrieben, er hatte eine professionelle, weiß nicht, Germanistin, keine Ahnung, die ihn begleitet hat, es zu schreiben. Und die hat in einem Zeitungsinterview einen Satz gesagt, den ich sehr spannend fand. Sie hat gesagt, er fand einen Teil seines Wesens in sich, für den er bislang zu wenig Zeit hatte. Was leite ich daraus ab? Das war auf meinem Weg zur Salutogenese hin. Gesunde Elemente haben etwas mit dem Stimmigkeitsbegriff zu tun. Das würde bedeuten, das entdeckende Moment des etwas finden und verstehen können in der eigenen Lebensgeschichte, bei ihm war das, ich war nur ein Pflichtmensch, ist enorm wichtig. Drum ist für uns in der Gesundheitsförderung, in der Salutogenese, Biografiearbeit ein ganz wichtiges Element. Die Auseinandersetzung mit seiner eigenen Lebensgeschichte. Dann das motivierende Element der eigenen Wertberührung im Fühlen zentraler Bedürfnisse. Ich wollte schon immer nach Rom pilgern. Das deckt sich wunderbar mit der Vorstudie, die ich Ihnen vorher gezeigt habe. Das Fühlen der eigenen Bedürfnisse. Und dann das handelnde Moment des Tuns, was gerade machbar ist. Zum Beispiel den ersten Schritt machen und dann den nächsten. Immer in Übereinstimmung mit den eigenen Möglichkeiten. So. Wenn man jetzt zur Salutogenese will, hat der Begründer, der Aaron Antonovsky, ein israelisch-amerikanischer Soziologe, Medizin- und Gesundheitssoziologe, zwei Metaphern benutzt. Das war eine Flussmetapher und eine Skifahrmetapher. Nachdem wir hier in Österreich sind und Österreich so ein erfolgreiches Wintersportland ist, habe ich mich für die Skimetapher entschieden, um Salutogenese ein bisschen näher zu bringen. Stellen Sie sich vor, Sie fahren eine lange Skipiste herunter. Diese Skipiste ist unendlich lang. Sie dauert Ihr ganzes Leben. An deren Ende ein unumgänglicher, unendlicher Abgrund ist, der Tod. Die pathogenetische Orientierung, also die Frage, was macht krank, das Modell der Risikofaktoren, beschäftigt sich hauptsächlich mit denjenigen, die an den Felsen gefahren sind, an einem Baum, mit einem anderen Skifahrer zusammengestoßen sind oder in eine Gletscherspalte fielen. Weiterhin versucht sie uns zu überzeugen, dass es das Beste ist, überhaupt nicht Ski zu fahren. Ich mag Skifahren. Die salutogene Orientierung beschäftigt sich damit, wie die Piste ungefährlicher gemacht werden kann. Also wir sehen die Risiken schon auch, aber sie sind nicht das Entscheidende für uns. Für uns geht es um die Frage, wie kann ein Mensch zu einem sehr guten Skifahrer gemacht werden? Oder wenn Sie die Flussmetapher nennen, hat der Antonovsky zum Beispiel mal die Idee geprägt, ihm käme es so vor in unserem Gesundheitssystem, dass in einen reißenden Fluss Menschen springen, die nicht schwimmen können. Und kurze Zeit flussabwärts steht die Medizin und versucht unter einem Wahnsinnsaufwand, die Menschen aus diesem Fluss zu retten. Warum versuchen wir nicht, ihnen Schwimmen beizubringen? Ja, oder warum springen Menschen in einen Fluss, die nicht schwimmen können? Das wären so Fragen, die wir uns stellen werden. Die klassische Forschungsfrage der Salutogenese ist, wie schaffen es Menschen, trotz der im Leben überall vorhandenen Belastungen gesund zu bleiben? Und die Forschungsfrage ist nicht abstrahiert gestellt, sondern der Antonovsky kam darauf, aufgrund einer Untersuchung, die er gerade machte, an Frauen zur Anpassung an das Klimakterium. Und da ging es interessanterweise darum, dass er festgestellt hatte, das war eigentlich ein Nebenbefund, dass, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ich glaube, 51% der Frauen, die kein Konzentrationslager erlebt hatten, waren bei guter Gesundheit. Und ich glaube, 29% der Frauen, die ein Konzentrationslager erlebt haben, waren auch bei guter Gesundheit. Und das ist zum Beispiel der große Unterschied, um Salutogenese gegenüber Pathogenese zu verstehen. Die Pathogenese würde jetzt sagen, ja klar, Konzentrationslager ist das extrem Schlimmes, dass es den Leuten schlechter geht und dann weniger gesund sind. Bei den Traumen, die sie erlebt haben, ist normal. Und würde das ad acta legen. Die Salutogenese dreht das um. Die Salutogenese schult den abweichenden Blick, nennen wir das. Das heißt, die sagt jetzt, aber warum? Was haben Menschen, die zwei Weltkriege erlebt haben, einen jüdisch-arabischen Krieg, ein Konzentrationslager, Tod, Vertreibung, Vergewaltigung, Mord, Hunger, Elend, was haben die für Schutzfaktoren, damit die im Alter noch gesund sein können? Das ist eine hochspannende Frage. Und das Interessante ist, und dann merken Sie schon auch, wie unterschiedlich diese Fragestellung auch zu einem anderen Ergebnis führen muss. Denn eigentlich würde man ja erwarten, wenn die Risikofaktorenforschung sagt, schlechte Ernährung macht krank und so weiter, dass die Schutzfaktoren bedeuten müssten, gute Ernährung, gute Bewegung, diese Sachen. Und die Salutogenese kommt zu einem ganz anderen Befund. Das Entscheidende für uns ist das sogenannte Kohärenzgefühl. Das ist eine globale Orientierung im Menschen, ob sie das leben, ob wir das Leben als verstehbar, halbwegs nachvollziehbar, handhabbar, gut zu bewältigen und emotional bedeutsam, als sinnvoll empfinden. Lohnt es sich, morgens aufzustehen? Und der wichtigste Punkt, sagt Antonowski, ist die emotionale Bedeutsamkeit, die Sinnhaftigkeit. Klassische Kohärenzfragen, damit Sie sich das vorstellen können, sind im Grunde zur Verstehbarkeit, sind die Anforderungen, die sich im Laufe meines Lebens ergeben, für mich irgendwie erklärbar, nachvollziehbar, erkenne ich da eine Struktur? Erscheint mir meine Welt verständlich? Erlebe ich meine Welt als stimmig? Ist meine Welt im Großen und Ganzen geordnet? Kann ich Probleme und Belastungen, die ich erlebe, in einem größeren Zusammenhang sehen? Egal, welches Kohärenzgefühl Sie haben, Sie können immer schlimmsten Widrigkeiten ausgesetzt sein. Sie können, jeder von uns kann schlimmste Schicksalsschläge erleben. Aber jemand, der ein gutes Kohärenzgefühl hat, hat die Gabe, möglicherweise das Ganze in einem größeren Zusammenhang zu sehen. Vielleicht sogar noch einen Sinn darin erkennen zu können. Komme ich nachher bei Frankl nochmal drauf. Da geht es um Einstellungswerte. Die Handhabbarkeit. Verfüge ich über geeignete Bewältigungsmöglichkeiten, um den Anforderungen in meinem Leben auch erfolgreich begegnen zu können? Stellt mir das Leben Aufgaben, die ich lösen kann? Verfüge ich über die Mittel zur Meisterung meines Lebens? Bin ich dazu in der Lage, meine Ressourcen zu mobilisieren, wenn es Anforderungen in meinem Leben erforderlich machen? Der dritte Punkt der Sinnhaftigkeit, der nach Antonowski eigentlich der entscheidende ist, habe ich das Gefühl, dass mein Einsatz, meine Anstrengungen, mein Engagement im Alltag sich wirklich lohnen, dass sie der Mühe wert sind. Fragen sind, gibt es Ziele in meinem Leben, die mich bewegen? Gibt es Projekte, Vorhaben, für die ich mich gerne engagieren möchte? Gibt es Werte, für die ich bereit bin, aktiv zu werden? Gibt es Menschen in meinem Alltag, mit denen ich echte Dialoge und gute Gespräche führen kann? Sowas sind ganz wichtige Schutzfaktoren für Gesundheit. Dieser Sense of Coherence hängt nach Antonowski immer von den gesellschaftlichen Gegebenheiten ab. Antonowski hat sich immer davor verwahrt, das Modell zu psychologisieren. Er war Soziologe, also er hat das immer in einem größeren Zusammenhang gesehen. Für einen Soziologen ist zum Beispiel eine Verhaltensfrage nicht unbedingt eine Entscheidung, die sie alleine treffen, sondern sie sind immer eingebettet in ein Umfeld, in das sie hineingeboren werden, in dem sie aufwachsen. Und dessen Wertekultur sie dann zumindest erst einmal als Kind zum Teil übernehmen. Sprich, solange sie das tun, was die anderen von ihnen wollen, sind sie ein gutes Kind. Kann man so vorstellen? Und wenn sie etwas tun, was eine angestammte Gruppe, der sie angehören, widerspricht, dann stellen sie eigentlich auch immer ihre Zugehörigkeit zur Gruppe in Frage. Darum ist es unglaublich schwierig, sein Verhalten zu verändern, weil eine Verhaltensänderung kann dazu führen, dass sie ihren sicheren Platz in einer Gruppe gefährden. Und das ist etwas ganz Wichtiges, glaube ich, zu sehen. So, jetzt das Gesamtbild. Wir in der Salutogenese gehen wir davon aus, dass es Gesundheit und Krankheit nicht gibt. Das sind zwei Pole eines Kontinuums. Das ist zum Beispiel der Pol Gesundheit. Die WHO hat die Definition in den 40er Jahren geprägt, die ist sehr bekannt geworden. Gesundheit ist der vollkommene, umfassende Zustand körperlichen, seelischen, sozialen Wohlbefindens und nicht nur Abwesenheit von Krankheit und Gebrechen. Jetzt frage ich, wer von Ihnen ist 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr in einem Zustand vollkommenen körperlichen, seelischen, sozialen Wohlbefindens? Also ein Ideal. Einverstanden? Und genauso kann ich auf die andere Seite gehen, auf diese Seite, und kann sagen, hier verorten wir den Pol Krankheit. Und selbst wenn jemand eine schwere Krankheit hat, zum Beispiel im Koma liegt, hat er immer noch ein Stück Restgesundheit, das ihn vielleicht am Leben hält. 100% Krankheit wäre für uns 100% Tod. Das heißt, aus Sicht der Salutogenese sagen wir nicht, Gesundheit und Krankheit sind zwei ausschließende Kräfte, entweder gesund oder krank, sondern wir gehen mal mehr in Richtung Gesundheit und wir gehen mal mehr in Richtung Krankheit. Und die entscheidende Frage ist jetzt, was schiebt uns auf diesem Kontinuum eher in Richtung Gesundheit? Und da wäre die Antwort der Salutogenese ein gutes Kohärenzgefühl. Ein Gefühl von Vertrauen in das Leben, dass es für mich halbwegs verstehbar ist, zu bewältigen und Möglichkeiten bietet, die ich als sinnvoll erleben kann. Damit ich dieses Gefühl entwickeln kann, dafür brauche ich Ressourcen, ich brauche Kraftquellen. Und die sind auch unterschiedlich verteilt im Leben. Je öfter ich die Erfahrung mache, dass ich ein Problem bewältigen kann, umso mehr Widerstandsressourcen baue ich auf. Umso öfter ich die Erfahrung mache, dass ich ein Problem nicht bewältigen kann, umso mehr Widerstandsdefizite baue ich auf. Das hat etwas damit zu tun, wie gut ich mit Spannungszuständen zurechtkomme. Wenn ich unter einer Anforderung stehe und habe viele Ressourcen, dann bin ich vielleicht in dem Vertrauen zu sagen, das kann ich gut bewältigen. Habe ich wenig Ressourcen, habe ich Angst davor. Wird vielleicht sehr diffus. Habe dann auch weniger Chancen, ein Problem zu bewältigen. Gut. Das zentrale Element, vorhin angesprochen, sagte Antonowski in diesem Modell, ist Sinnhaftigkeit. Das betone ich deswegen so, weil der Antonowski dazu einen Bezug gibt. Und zwar verweist er in dieser Bedeutung auf Viktor Frankl, Österreicher, der die Existenzanalyse und Logotherapie begründet hat. Und das Spannende ist, dass der Antonowski mit seinem Modell der Salutogenese eher eine soziologische Ausrichtung gemacht hat, die etwas darüber sagt, wenn Sie in Ihrem Leben unter Bedingungen aufwachsen, wo Sie gute Ressourcen zur Verfügung gestellt haben, haben Sie eine höhere Wahrscheinlichkeit, gesund zu bleiben. Wenn Sie in einer Umgebung aufwachsen, wo das sehr schwierig ist, haben Sie eine höhere Wahrscheinlichkeit, krank zu werden. Individuell ist das sehr schwer, wie man das auch mit zunehmendem Alter noch umsetzen kann. Antonowski war da eher Pessimist, der hatte immer so das Gefühl, dieser Kohärenzsinn, dieses Kohärenzgefühl entwickelt sich die ersten 3 Jahrzehnte. Er hat es nie untersucht, aber das war seine Annahme. Und er ging davon aus, das ist dann gar nicht so leicht, das weiterzuentwickeln. Und dieser Bezug zu Viktor Frankl erlaubt uns eigentlich nochmal zu schauen, aber was können wir denn tun eigentlich, um das Leben als sinnvoll zu erfahren? Also erlaubt auch einen persönlichen Blick. Meine Konsequenz von dem, was ich so bisher aufgebaut habe, ist die, dass man einfach ein Gefühl dafür entwickelt. Normierung von Gesundheit ist etwas Hochproblematisches. Wenn ich also an Bevölkerungsgruppen Daten erhebe und daraus Normwerte ableite, dann mache ich ja im Grunde den Vorschlag für eine Gesundheit für alle Menschen. Und damit liege ich aber an den persönlichen Motiven, Werten, Bedürfnissen, die Menschen haben, mit Sicherheit sehr oft daneben. Antonowski hat das mal so schön zusammengefasst. Gesundheitsdefinitionen erfordern eine Festlegung an Normen und sind damit problematisch. Mit ihnen verbunden ist die Gefahr, Menschen an Werten zu beurteilen, die nicht ihre eigenen sind, beziehungsweise gar nicht auf sie zutreffen. Es gibt ein sehr provokantes, aber ich finde auch ein hochinformatives Buch, das heißt Die Gesundheitsfalle. Das ist von Klaus Dörner, kann ich Ihnen sehr empfehlen, ist schon recht betagt, 2003, glaube ich, veröffentlicht worden. Klaus Dörner war ein sehr einflussreicher Psychiater in Deutschland, ist schon ewigen Zeiten emeritiert als Professor. Aber er hat einen Ausspruch mal in einem Interview in der Zeit gemacht, den ich extrem spannend fand aus Sicht der Salutogenese-Forschung. Und zwar sagt er, man denkt, man könne mit Werten, die wissenschaftlich durchaus korrekt sind, einen allgemeingültigen Gesundheitsplan erstellen. Aber es gibt für jeden Menschen einen ihm angemessenen Lebensstil, sodass, wenn er sein Verhalten der wissenschaftlichen Verallgemeinerung anpasst, das Gegenteil von Gesundheit herausspringen kann. In all diesen Strategien, also diesen wissenschaftlichen Zugängen, gibt es natürlich rationale Anteile. Doch was für alle statistisch gilt, lässt sich auf den einzelnen Menschen nicht ohne Zwischenstufen übertragen. Der braucht, und das lässt dem Präventologen wahrscheinlich die Haare zu Berge stehen. Der braucht möglicherweise auch seine Fehlernährung, Trink- oder Rauchgewohnheiten, um seine Trias von Kreativität, Leistung, Lebenslust und seinen Stil von Vitalität zu verwirklichen. Wenn man das ernst nimmt, dann ist die Frage, was ist das individuell Angemessene? Das Problem ist, dass ich das, was ich messen kann, nicht das individuell Angemessene ist. Und das individuell Angemessene ist nicht das Messbare. Es gibt einen sehr schönen Satz, sinngemäß von einem Philosophen, den Martin Seel, der hat mal in einer Veröffentlichung geschrieben, und so sinngemäß, das fand ich sehr berührend, die messbare Welt ist immer nur die messbare Seite von Welt, es ist nicht die wirkliche Welt. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Das heißt, für uns geht es weniger um Normwerte, sondern es geht letztlich auch ganz wichtig darum zu sehen, wie empfinde ich etwas, wie spüre ich etwas. Das ist Ausdruck meiner persönlichen Lebendigkeit. Aus Sicht der Salutogenese, was sein Selbst, sein Tun und sein Lassen als sinnvoll und bedeutsam erleben lässt. Also was ist das individuell Angemessene? Aus Sicht der Salutogenese, das, was mein Tun, mein Lassen als für mich sinnvoll und bedeutsam erleben lässt. Was heißt das im Alltag? Wie kann ich das für mich Angemessene, das für mich Stimmige im Alltag herausfinden? Antonowski sagt, dass es Grundbedingungen geben muss, sonst kann sich das Kohärenzgefühl nicht entwickeln. Und da können Sie selber schon an sich selber schauen, wie gut habe ich sowas entwickelt. Vielleicht gibt es da einfach auch vielleicht noch Zugänge, an denen ich arbeiten kann. Entscheidend ist, dass ich mit meinen Gefühlen umgehen kann, dass ich Bedeutsamkeit, dass ich sie wahrnehme, dass ich sie achten kann, dass ich konstruktiv mit ihnen umgehen kann, dass ich in unmittelbaren Beziehungen zu anderen Menschen stehe, dass ich Menschen habe, denen ich mich begegnen kann, als Person, denen ich mich zeigen kann, denen ich mich offenbaren kann, mit denen ich Vertrauen entwickeln kann. Dann, dass ich die Tätigkeiten, die ich mache, da immer genug habe, die ich als persönlich bedeutsam empfinden kann, als wichtig. Und dass ich mich existenziellen Fragen im Leben stelle, dass ich mich vor denen nicht verschließe. Und da hilft dieser Bezug zu Viktor Frankl, der eben sagt, letztlich ist Sinn etwas, was man immer nur selbst finden kann, was man nicht von außen vorgeben kann. Und für ihn gibt es drei Straßen zum Sinn. Das ist die Straße der Erlebniswerte, der schöpferischen Werte und der Einstellungswerte. Das heißt, im Erleben von etwas Schönem, Guten und Gefälligen kann ich das Leben als bedeutsam erfahren. Ob das ein Konzert ist, ob das ein schöner Film ist, ob das eine gemeinsame Skitour ist, die Sie machen, ein gemeinsames Essen mit Freunden, völlig wurscht. Aber dass wir genug Erfahrungen haben, die wir als besonders wertvoll erleben. Dann im Schaffen von persönlich Wertvollen, wobei es nicht auf die Größe ankommt. Also Ihr Haus, das Sie bauen, ein Buch, das Sie schreiben, also ein Werk, das Sie schaffen. Und im Dritten, das Entwickeln einer persönlichen Einstellung zu nicht Veränderbarem. Das heißt, natürlich ist Krankheit nicht immer heilbar. Und natürlich kann nicht jede Krankheit psychologisiert oder psychosomatisiert werden. Und natürlich gibt es auch die Situation, wo ich mich noch so anstrengen kann, wo sich die Ärzte und alle, die daran beteiligt sind, noch so anstrengen können, wo Heilung nicht passiert. Da würde aber Viktor Frankl sagen, da bleibt mir eine letzte Freiheit, nämlich meine Haltung zu dieser Situation. Wie stehe ich dazu? Das ist die einzige Chance, wie ich mich damit versöhnen kann und wie ich da noch einen Sinn drin erkennen kann. Das ist freilich am schwersten zu verwirklichen. Besonders wichtig ist aus Sicht der Salutogenese der Dialog. Im Dialog mit sich selbst und anderen haben wir eine unglaublich wichtige Gesundheitsressource, weil wir lernen können, uns selber zu spüren. Und ich glaube, das ist ja auch mit diesem Haus sehr verbunden, diese Dialog. Forschung vom MIT und die finde ich eigentlich ganz spannend. Ich habe die nochmal hingeschrieben, das war ein Projekt aus den 90er Jahren, das an einer sehr renommierten Universität in den USA entwickelt wurde, was eigentlich einen guten Dialog ausmacht. Und da können Sie selber auch sehen, ob Sie das im Alltag leben können. Auch so etwas hat was mit Gesundheit zu tun. Erster Punkt, zuhören, als das auf sich wirken lassen des Gehörten aus einem inneren Schweigen heraus. In der Kommunikationsforschung kann man zeigen, dass das die wenigsten Menschen können. Wie hören wir zu? Indem ich Ihnen zuhöre, überlege ich mir schon, wie werde ich Ihnen antworten. Kann man sich vorstellen? Ich überlege mir schon eine Strategie. Das bedeutet ein unglaubliches zur Ruhe kommen, wenn wir dieses Zuhören praktizieren können. Da erfahre ich etwas über mich. Respektieren als das Verzichten auf jede Form von Abwehr, Schuldzuweisung, Abwertung oder Kritik gegenüber Dialogpartnern. Ich glaube, ich habe das mal bei Marshall Rosenberg gelesen, dem Begründer der gewaltfreien Kommunikation. Der hat eine Studie angeführt, demnach wir angeblich in unserem Kulturraum keine zwei Sätze mehr sagen können, ohne eine implizite Wertung drin zu haben. Das fällt uns sehr, sehr schwer, etwas zu beschreiben. Muss gleich bewertet werden. Suspendieren. Als Erkennen und Beobachten eigener Gedanken, Emotionen und Meinungen, ohne in eine Fixierung zu verfallen. Wer von Ihnen stellt sich die Frage, wenn er etwas sagt, wer sagt das eigentlich in mir? Ist das meine Angst? Ist das meine Mutter, mein Vater, meine Erfahrung? Einfach mal drüber nachspüren. Artikulieren als das Finden der eigenen authentischen Sprache und des Aussprechens der eigenen Wahrheit. Ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe in der Ausschreibung ein Beispiel geschrieben von Sidney Jorrah, was mich ursprünglich inspiriert hat. Ich habe eine Veröffentlichung von ihm aus den 60er Jahren gelesen und da ging es um das Thema Normalität ist ungesund. Und er kann eben zeigen, und das war eine ganz wichtige Annahme von ihm, die damals eigentlich bahnbrechend war, dass indem ich mich normal verhalte, sprich ich mache es anderen recht, ich erfülle Rollen, eigentlich in eine Verhaltensstruktur komme, die mir nicht gut tut. Und das, glaube ich, ist auch etwas, was ganz wichtig ist, ein Gefühl zu entwickeln, wer bin ich eigentlich und was macht es mit mir, in einer Gruppe von Menschen zu sein, in der ich nicht so sein kann, wie ich bin. Da kann ich mich nicht mehr stimmig fühlen, da kann ich mich nicht mehr kohärent fühlen. Und das wird nicht immer gehen, aber es ist wichtig, dass ich ein Gefühl dafür entwickle, um mir auch eine Umgebung zu suchen, die mir angemessen ist. Stimmigkeit im Alltag herzustellen, da ist dieser Salutogenese sehr offen, da interessiert uns der abweichende Blick, die Fragen, die Menschen gestellt haben, auch vor der Salutogenese-Forschung schon, um Zugänge zu kriegen für diesen Stimmigkeitszugang. Ein so ein wichtiger Zugang ist zum Beispiel die Forschung der Virginia Satir, eine bekannte Familientherapeutin gewesen, und die hat 4 Stressmuster entwickelt. Die konnte zeigen, dass wir alle in einer Situation, in einem Gespräch, wo wir unter Druck geraten, wo wir unter Stress stehen, typische Verhaltensweisen zeigen. Und diese Verhaltensweisen haben was zu tun mit Rationalisieren, mit Ablenken, mit Beschwichtigen, mit Anklagen. Und immer wenn ich das tue, verliere ich den Bezug zu mir und zu meinen Bedürfnissen. Und ich kann mich dann auch nicht mehr als Mensch entwickeln. Und das tut mir nicht gut. Lückert und Lückert, 2 Psychologen aus München, haben vor x Jahren ein sehr schönes Modell über seelische Grundrechte entwickelt. Da geht es darum, habe ich eine eigene Meinung? Habe ich den Mut, zu dieser Meinung zu stehen? Kann ich berechtigte Forderungen stellen? Fehler machen? Kann ich Fehler machen? Wir leben in einer Kultur, die es eigentlich mit Fehlern nicht gut meint. Wir wollen die Dinge gut machen, perfekt machen. Wir leben in einer Kultur, die Defizite brandmarkt. Sie alle sind durch die Schule gegangen. Was war in 10, 12 Jahren Schulsystem der Standard, dass wir Arbeiten korrigiert bekommen haben in Rot? Was hast du falsch gemacht? Das ist eine typische Defizitanalyse. Die Salutogenese hätte gerne eine Schatzsuche. Also aus salutogener Sicht würde man versuchen, die Arbeiten grün zu korrigieren, was gelungen ist. Dadurch entwickle ich einen ganz anderen Selbstwert. Und am Ende möchte ich das auch auflösen, weil ich Ihnen die Bedingungen für Gesundheit zeigen möchte, die die WHO definiert hat. Und da lesen Sie nichts von Ernährung und da lesen Sie nichts von Bewegung. Da lesen Sie an erster Stelle ein stabiles, gesundes Selbstwertgefühl. Kommen wir gleich drauf. Gut. Expressives Schreiben kann etwas sein, das Ihnen hilft, Stimmigkeit zu entwickeln, dass ich mir die Ruhe nehme, das, was ich erlebt habe, was mich belastet hat, schriftlich auszudrücken. Es gibt einen eigenen Forschungszweig drüber, den Pennebaker begründet hat und der erstaunliche Befunde zutage geliefert hat. Und der wichtigste Punkt aus meiner Sicht ist der der Wertberührung. Wenn man Salutogenese ernst nimmt, dann würde Sinn einer der entscheidenden Faktoren für Gesundheit im Leben sein. Also wenn es mir nicht mehr gelingt, einen Sinn in etwas zu finden, dann wird es schwer für mich. Und Sinn ist etwas, was aus Sicht der Existenzanalyse nur entstehen kann durch eine Wertberührung. Da beruft sich der Viktor Frankl auf Max Scheler, ein Existenzphilosoph, und der hat mal so schön gesagt, ein Wert ist das, was darüber entscheidet, ob ich etwas tue oder lasse. Ein Wert ist das, was darüber entscheidet, ob ich etwas tue oder lasse. Den Punkt halte ich für extrem wichtig, weil die Frage, wenn Sinn wirklich so wichtig ist, wie die Salutogenese behauptet, dann ist die Frage natürlich, na gut, aber wie erreicht man dann Sinn? Und eben diese Lehre, wenn man so will, von Viktor Frankl ist eine der wenigen, das ist eigentlich die umfassendste empirische Sinntheorie, die wir weltweit haben, die einem zumindest eine Idee geben kann, wie ich es versuchen könnte. Und das Interessante ist, dass wenn man diese Idee ernst nimmt, dass ein Wert etwas ist, was darüber entscheidet, ob ich etwas tue oder lasse, dann haben Sie einen inneren Kompass in sich, nämlich den der Wertberührung. Immer da, wo mich ein Wert berührt, ist es ein Kompass, dass etwas von mir verwirklicht werden will. Und der Frankl würde behaupten, Sinn kann ich nur in der Erfahrung von Werten erfahren. Das ist keine Garantie. Also jede Wertberührung ist nur ein Sinnpotenzial. Aber ich muss den Wert verwirklichen, damit ich am Ende weiß, ist es für mich wichtig, bedeutsam, sinnvoll gewesen. Und da jetzt der Rückzug in einer Welt, in der immer mehr Menschen, zum Beispiel in einer beschleunigten Welt, in Warteschleifen leben. In einer Multi-Optionsgesellschaft, wo es wahnsinnig viele Möglichkeiten gibt, keine Entscheidungen mehr treffen, aus Angst, keine gute getroffen zu haben, haben sie auch weniger Erfahrungsräume. Und je weniger Erfahrungsräume ich habe, umso weniger Werte kann ich verwirklichen, umso weniger Sinn-Erfahrungsmöglichkeiten. Und das wäre dann für unsere psychische Gesundheit ein ganz großes Dilemma, wenn wir diese Resonanzräume, wo wir mit etwas in Berührung kommen, nicht mehr erleben. Und das wäre aus Sicht der Salutogenese-Forschung mit dem Bezug auf Viktor Frankl, der jetzt vielleicht nicht gewöhnlich ist in der Salutogenese, etwas ganz Wichtiges, nämlich, dass wir uns ein Leiblichkeitsgefühl wieder aneignen können, das uns hilft zu spüren, zu wahrzunehmen, wo mich etwas berührt. Das ist etwas, was mein Wollen zum Ausdruck bringt. Und mein Wollen bringt etwas zum Ausdruck, was für mich angemessen ist, weil ich vorhin von der Angemessenheit gesprochen hatte. Sinn kann nicht gegeben, sondern muss gefunden werden. Das heißt, ich kann das immer nur für mich selber erreichen. Ich kann das nicht von außen vermitteln. Und der Mittel ist die Wertberührung. So, das waren jetzt mal ganz viele Ausflüge. Bedingungen für Gesundheit. Und finde ich was ganz Wichtiges, weil die WHO mal 7 Punkte definiert hat als Bedingungen für Gesundheit, die interessanterweise in einer Form dargestellt wurden, wie sie, glaube ich, kaum publiziert werden. Sie sagen nämlich, zentrale Bedingungen für Gesundheit sind ein stabiles Selbstwertgefühl, das positive Verhältnis zum eigenen Körper. Das ist auch wichtig für moderne Präventionskampagnen. Warum, wenn eine Präventionsmaßnahme sinnvoll ist, warum soll ein Mensch etwas tun, wenn er kein Selbstwertgefühl hat und kein positives Verhältnis zum eigenen Körper? Dann ist ihm das egal. Da muss ich anfangen. Nicht an Ernährung, nicht an Bewegungskursen, sondern der erste Schritt ist eigentlich erstmal ein positives Selbstwert zu entwickeln, ein positives Verhältnis zum eigenen Körper, fühlen zu lernen, spüren zu lernen, was tut mir gut, was nicht, dann kann ich das erst umsetzen in lebensstilbezogenen Verhaltensweisen. Fähigkeit zu Freundschaften und sozialen Beziehungen. Wir haben heute die Situation, dass wir in Ländern wie Deutschland, Österreich zeigen können, dass die Wahrscheinlichkeit zu erkranken in Abhängigkeit von der sozialen Integration sehr unterschiedlich ist. Wenn Sie sozial gut integriert sind, haben Sie eine dreifach verringerte Wahrscheinlichkeit zu erkranken. Wenn Sie isoliert sind, steigt die. Wir haben eine wichtige Bedingung, ist eine intakte Umwelt, eine sinnvolle, gesunde Arbeit, ausreichende Gesundheitsversorgung und das ist ganz typisch im Sinne von Aaron Antonovsky, also dem Begründer der Salutogenese, geschrieben, eine lebenswerte Gegenwart und begründete Hoffnung auf eine lebenswerte Zukunft. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dadurch kann ich Kohärenz entwickeln. Wenn ich keine Hoffnung mehr habe, wird es schwierig, Vertrauen ins Leben zu entwickeln. Das wären wichtige Marker, an denen es eigentlich gilt, in einer gesunden Präventionslandschaft zu arbeiten. Oder zumindest wären das wichtige Punkte. Das Geheimnis der Selbstheilung. Ich habe es extra das Geheimnis genannt. Einfach ist es nicht. Da gibt es eine ganze Bibliothek an Ratgebern, die Ihnen versucht zu erklären, was Sie tun müssen, um gesund zu werden. Und die schafft eigentlich vor allem eins, ein erschöpftes Selbst. Das heißt, auf der Suche nach dem Richtigen erschöpfen viele Leute, weil sie diese Empfehlungen vielleicht lesen, aber nicht umsetzen können und dann ein schlechtes Gewissen bekommen. Sehr schön hat das für mich mal ausgedrückt der Volker Pudel, der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, lange Zeit war er das, der hat eben gesagt, 40 Jahre Ernährungsaufklärung haben in Deutschland nur eins gebracht. Die Deutschen essen das, was sie schon immer gegessen haben, aber sie essen es heute mit schlechtem Gewissen. ganz, ganz wichtiger Punkt. Und aus Sicht der Salutogenese-Forschung ist uns eben nicht die Angst das Wichtige. Für uns ist das Wichtige die Potenzialentfaltung. Das sind vielleicht geschwollene Begriffe. Sie können das anhand einer einfachen Geschichte gut nachvollziehen. Es gibt die Geschichte vom Türsteher. An der kann man eigentlich sehr gut zeigen, wie man ein Risikoprofil in ein Potenzialprofil zeigen kann. Die Geschichte vom Türsteher geht im Grunde so, dass ein Mann Türsteher von einem Bordell ist, von einem Freudenhaus. War sein Vater schon, war sein Großvater schon. Und eines Tages wechselt der Geschäftsführer, ein junger Betriebswirt. Ich hoffe, ich trete niemanden auf die Füße. Ein junger Betriebswirt. Und der will neue Regeln einführen und der sagt zu dem Türsteher, du fragst jetzt in Zukunft jeden Kunden 3 Fragen. So im Sinne von, was hat dir besonders gut gefallen, was hat dir gar nicht gefallen, was würdest du anders machen? Und dann schreibst du mir das auf und gibst mir jede Woche einen Bericht, damit wir unser Angebot optimieren können. Dann sagt der Türsteher, das würde ich gerne machen, aber ich habe nicht lesen und schreiben gelernt, ich kann das nicht. Dann sagt der neue Geschäftsführer, dann muss ich dich entlassen, kann ich dich nicht brauchen. Und sagt, das können Sie nicht tun. Mein Vater war hier, mein Großvater sagte, doch, wenn Sie nicht lesen und schreiben können, kann ich Sie nicht brauchen, aber ich gebe Ihnen eine kleine Abfindung. Kriegt eine kleine Abfindung, geht nach Hause und weiß nicht, was werden soll. Dann überlegt er, eigentlich war ich ein ganz geschickter Handwerker, wenn ein Bett kaputt war, habe ich meinen Bettpfosten repariert, geleimt, geschraubt und so weiter. Ich versuche, über handwerkliche Arbeit ein bisschen Geld zu verdienen, dafür brauche ich aber Werkzeug. Jetzt war das zu einer vergangenen Zeit. In die Stadt, um Werkzeug zu kaufen, bedeutete 3 Tage Zeit. Jetzt fuhr er 3 Tage in die Stadt, kaufte sich für seine ganze Abfindung Werkzeug, kam wieder zurück und plötzlich klingelte es an der Tür und sein Nachbar sagt, hast du Werkzeug? Da sagt er, ja, kann ich dir aber nicht geben. Wir haben einen Job verloren und mussten damit Geld verdienen. Sagt er, pass auf, ich zahle dir das Doppelte, weil du musst nicht in die Stadt. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Mann erkennt, das ist eine Geschäftsidee, fährt wieder in die Stadt, kauft das Doppelte, gründet einen Eisenwarenladen, der wird immer größer, immer größer, immer größer. Über Jahrzehnte wird er der größte Eisenwarenhändler des Landes. Sehr reich, sehr wohlhabend, und weil er ein gutes Herz hat, spendet er sehr viel. Und eines Tages lädt ihn die große Stadt ein und will ihn zum Ehrenbürger machen. Und dann stehen da die ganzen Honoratoren, die ganzen Bildungsbürger, also um das goldene Buch der Stadt, und er soll sich eintragen. Und er legt den Stift weg und er sagt, tut mir leid, ich kann mich nicht eintragen, ich habe nie lesen und schreiben gelernt. Und dann sagt der Bürgermeister, mein Gott, was hätte aus Ihnen alles werden können, wenn Sie lesen und schreiben können? Und sagt er, das kann ich Ihnen sagen, Türsteher im Freudenhaus. Das ist eine sehr schöne Geschichte für die Haltung, mit der wir durchs Leben gehen können, wie wir ein Potenzial verwirklichen können. Und das möchte ich gern, weil das vielleicht sehr abstrakt im Vortrag war. Die Haltung ist das Letzte, was wir beeinflussen können. Man kann uns alles nehmen im Leben, aber nicht unsere Haltung. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Geheimnis der Selbstheilung, das habe ich bewusst so genannt, weil ich es eigentlich gut finde, wenn es ein Geheimnis bleibt, weil dann kann es nicht instrumentalisiert werden. Es kann nicht missbraucht werden, wie das in so vielen Ratgebern tut. Denn wenn man jemandem sagt, das ist das Geheimnis der Selbstheilung, das musst du tun, und sie schaffen das nicht, dann fühlen sie sich schuldig. Dann mache ich wieder nur Schuldige. Aber ich habe Ihnen einen Satz rausgesucht aus einem Buch, das mich sehr beeindruckt hat, von einem Hans-Georg Gadamer. Das war der lange Zeit der Nestor der deutschen Philosophie, der wurde über 100 Jahre alt, 101 Jahre. Und der hat ein Buch über die Verborgenheit der Gesundheit geschrieben. Kann ich jedem sehr ins Herz legen, der sich mit Gesundheit auch beruflich auseinandersetzt. Und der hat einen Satz geschrieben, den finde ich sehr beeindruckend: Wenn man Gesundheit in Wahrheit nicht messen kann, so eben deswegen, weil sie ein Zustand der inneren Angemessenheit und Übereinstimmung mit sich selbst ist. Und da merken Sie jetzt schon, da steckt etwas von der Salutogenese drin, Kohärenz. Da steckt etwas von der Heidelberger prospektiven Gesundheitsstudie drin, Selbstregulation. Ja, in Übereinstimmung mit sich selber kommen. Finde ich eine ganz tiefe Frage. Das heißt vielleicht auch, wenn ich ein Medikament nehmen muss, mich mit dem Medikament zu versöhnen. Kann auch eine Übereinstimmung sein. Kann man sich so vorstellen, es muss nicht immer Heilung sein, kann auch nicht immer Heilung sein. Ich habe dazu einen Satz genommen, den ich sehr wichtig finde, den Karl Friedrich Graf Dürkheim geprägt hat, der einer der Hauptvertreter der transpersonalen Psychologie, die übrigens eine ganz spannende Frage stellt. Die stellen nämlich die Frage, was will durch mich ins Leben gebracht werden? Und wenn es mir nicht gut geht, liegt es vielleicht daran, dass ich etwas, was ins Leben gebracht werden will, noch nicht geschafft habe. Hypothese. Therapeut ist nicht der, sagt er, der gesund macht, das heißt wieder leistungsfähig, sondern er ist Therapeut im ursprünglichen Sinne, verweist dabei auf die griechische Bedeutung, nämlich Begleiter auf dem Weg zum Heil. Und die Frage für mich ist, wo begleiten wir eigentlich heute noch Menschen in der modernen Gesundheitsversorgung? Wie behandeln sie? Aber wo begleiten wir sie? Die Frage wäre für mich, wo bieten wir in der Prävention und Gesundheitsförderung Menschen den Raum, in Übereinstimmung mit sich selbst zu kommen? Wenn Sinn so wichtig ist, wie die Gesundheitsforschung sagt, wenn Wertberührung ein Weg ist, über Spüren, über Leiblichkeit Sinn zu erfahren, warum helfen wir dann Menschen nicht, das besser zu entwickeln? Es gibt ein bekanntes Gesundheitsförderungsbuch von einer Gesundheits- und Krankenpflegeprofessorin, die, ich glaube, in der vierten Auflage erschienen ist. Und die hat gemerkt, dass dieser Zugang der klassischen Prävention und Gesundheitsförderung einfach in so vielen Dingen nicht funktioniert, dass sie in ihrem Studium die Ausbildung so umgestellt hat, dass die Studenten jetzt ein ganzes Semester Leiblichkeit lernen, zu spüren, zu fühlen, wahrzunehmen. Also das sind keine theoretischen Konstrukte, sondern es wird auch zum Teil schon umgesetzt. Wo biete ich mir selber den Raum, in Übereinstimmung mit mir selbst zu kommen? Die Ableitung daraus ist, die Auseinandersetzung mit dem eigenen Wollen, das Spüren von Wertberührungen, das Verwirklichen von Wertpotenzialen ist eine zentrale Gesundheitsressource aus Sicht eines modernen Salutogenese-Verständnisses. Ansonsten droht uns in einer Überflussgesellschaft ein Mangel an Sinn zu verhungern. Das wäre für mich ein ganz wichtiger Punkt. Das wäre dann das Risiko der Gesundheitsgesellschaft. Kann man das so ein bisschen nachvollziehen, was ich jetzt so versucht habe darzustellen? Mir sind am Ende vielleicht ganz wichtig, ist mir, bei allem Respekt vor der pathogenetischen Forschung, und ich will da niemanden ins Lächerliche ziehen oder eine Forschungsrichtung in Frage stellen. Es muss einem nur klar sein, bei dem Forschungsstand, den wir in vielen Fragestellungen zu dem, was erhält Menschen gesund, haben, können wir es einfach nicht mit Sicherheit sagen, was Menschen gesund erhält und was sie tun müssen, um gesund zu bleiben. Und drum sozusagen bleiben sie bei dem, was ihnen Freude macht und was ihnen gut tut. Also nicht immer dieses schlechte Gewissen. Und lernen Sie vielleicht, das wäre dann so vielleicht der Appell, wenn man das so will, aus Sicht dieser Leiblichkeitssichtweise, ein bisschen Freude daran zu empfinden, sich zu entdecken, indem man spürt, was sind eigentlich meine Bedürfnisse, was sind eigentlich meine Dinge, die für mich angemessen sind, die für mich stimmig sind. Und lernen Sie darauf, wenn man das so als Appell geben will, darauf zu vertrauen, dass es Werte gibt, die Sie spüren können, die wie ein Kompass funktionieren. Werte gibt es Hunderttausende. Sie können einen anderen Wert haben, wie ich, Sie einen anderen, Sie einen anderen. Der Wert ist einem Menschen gegenüber immer frei. Einverstanden? Aber Sie sind einem Wert gegenüber nie frei. Wenn es einen Wert gibt, der Sie berührt, dann hat er Sie. Dann will er verwirklicht werden, dann ist Ihnen das verdammt nochmal wichtig. Und das ist eine Chance, sich lebendig zu fühlen. Wir haben viele Menschen, die stellen sich im Grunde die Frage nur noch, wie bin ich fit, leistungsfähig? Aber das hat nichts mit Lebendigkeit zu tun. Und zu Gesundheit gehört auch ein Ausdruck von Lebendigkeit. Und was, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt ist, einfach zu akzeptieren, dass man nicht alles psychologisieren kann, pädagogisieren kann, nicht alles psychosomatisieren kann. Es gibt auch Krankheit, die muss keinen psychischen Grund haben. Und dann geht es um die Frage, kann ich noch eine Haltung entwickeln, damit umzugehen? Und das ist etwas, was man nicht erzwingen kann. Auch Werte kann man nicht erzwingen. Man kann nicht wollen, aber man kann wach dafür werden, ein Gefühl zu entwickeln, was für mich das Angemessene ist. Und damit entwickle ich mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Gefühl oder ein Gespür für ein Leben, das ich als lebendig leben kann, das ich als für mich emotional bedeutsam erfahren kann. Und das ist ein nicht zu unterschätzender Aspekt für Gesundheit, der leider im Alltag viel zu kurz kommt, weil wir da über Ernährung, Wein, Kaffee und solche Dinge spekulieren. Gut, dann sage ich ganz vielen Dank und ich würde gerne noch in so einen Dialog treten, wenn Sie Lust hätten, wenn das okay ist, für so Fragen, wie Ihr Zugang dazu ist, was Sie für Fragen vielleicht haben.